Du hast Angst, dass mein Stack einfach
Ich
die
will den
Welt
zurückhalten.
übernimmt.
Ich will den, weißt du, wie so eine AI-Hydra, die man schützen muss, dass die Menschheit
Genau.
sie
Dass
nicht.
es nicht diese AGI gibt.
Ja, genau. Ja,
Ja, genau das ist auch mit
das
meinem
ist der
Stack.
Grund, warum
Ja.
ich deinen Stack jetzt verbiete in
Ja,
diesem Podcast.
ich glaube auch. Hallo und willkommen zur 121. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen einmal die Woche, nee, einmal alle X Wochen.
Alle paar Vollmonde machen wir dann doch
Bei
mal eine
jedem
Folge.
Vollmond erzählen wir die neuesten News aus der Tech-Bubble und mit einem Code der Woche und einem No-Code der Woche und einem Thema der Woche und was wir so erlebt haben. Und heute ist der
Ach du, ich vergesse das doch immer.
der 18.
Der 18. Juli 2024, incredible.
Und wir nehmen am Abend auf.
Richtig, 19:50 Uhr ist es gerade.
Und wir beginnen direkt mit dem Feedback und Rückblick. Erstmal, also wir kriegen immer mal wieder Feedback von euch, dass ihr uns hört und dass ihr uns toll findet und das finden wir auch toll. Also wenn ihr.
Ich bin dann doch erstaunt, dass sich die Leute sogar teilweise beschweren, dass keine neue Folge
Ja,
kommt.
genau, und das und was wir Firmen, dass wir Themenvorschläge kriegen und Leute aus, die wir auch nur so flüchtig kennen, uns Themen zuspielen. Das heißt, es wird wohl doch gehört, was wir machen. Das finde ich ganz gut.
Ja, ich auch.
Auch nicht gehört hat man mich.
Sehr gute Überleitung.
Ich hätte eigentlich mit meinem Solo-Projekt auf dem Pfaffenhofener Open Park spielen
Das bist
sollen.
doch gar nicht du, du bist doch nur Management.
Ja, ich bin nur Management, genau.
Ja.
Also eine mysteriöse Person, die mysteriöse Klaviermusik macht, hätte auf einem mysteriösen Open Air spielen sollen im
Naja, so
Pfaffenhofen.
mysteriös ist das gar nicht, aber ja.
Also, ja. Also, ja, aber es wurde nichts, Lukas, ne?
Ja, ich will auch eigentlich gar nicht drüber reden, ey.
Es
Was
war
ein
nass,
Tag.
es war nass. Also, was ist passiert? Wir hatten echt irgendwie alles eingepackt. Ich habe mich auch relativ gut vorbereitet. Es war ein Set von fast einer Stunde. Und ja, es hat einfach geschifft ohne Ende. Und weil diese Akustikbühne nicht wasserfest war, konnte oder wollte ich wirklich mein Equipment da nicht aufbauen. Weil, ja, ist halt zu gefährlich. Also
Ja, da
ich
muss
hätte da.
eine Sache irgendwie nass werden und
Und
dann
das
sind da
ist
irgendwie
hinüber.
5.000 € dahin.
Genau, also da wäre ein MacBook auf der Bühne gewesen, eine Maschine, ein Focusrite Rack noch mit einem 19 Zoll DI drin und ein E-Piano. Und ich hab's dann sein gelassen. Und lustigerweise habe ich dann noch mit meinem Gesangslehrer gesprochen, der auch Pianist ist. Und der hat gesagt, er hat es mal anders gemacht. Er hat einfach mal bei einem Sturm aufgebaut. Und dann ist die Zeltplane eingerissen und so ein Wasserschwall hat sich auf sein Stage-Keyboard erschüttert. Und es ist kaputt gegangen. Also 3.000 € Schaden und
Ja.
niemand hat es bezahlt. Das will man nicht.
Richtig.
Ja, aber es war, wir haben dann, also man kann es positiv sagen, wir hatten freien Eintritt und ich habe einen
Naja,
Hamburger
ja,
gegessen.
okay, ja, ich hatte auch freien Eintritt. Ich habe aber keine Versorgung gekriegt. Also die Acts kriegen Essensmarken oder halt so
Zu
Geldmarken quasi.
Geldmarken, zu Wertmarken.
Aber die Helfer, die beim Aufbau mithelfen, kriegen nichts. Die
Aber
kriegen nur freien Eintritt.
ich habe dich natürlich eingeladen dann.
Ja,
Du hast dann auch
ja.
einen Hamburger gegessen und ich
Aber du
glaube,
musst dir
das
auch
waren.
vorstellen, also sorry, so eine Band hat ja wohl auch Helfer. Also.
Ja, also nicht nur Helfer, du bringst auch oft einen Tontechniker mit oder einen Mercher und wenn
Ja,
du da
und
irgendwie
dann
gruselig.
kriegen die da keine Versorgung. Weiß ich nicht. Finde
Ja.
ich auch ein bisschen.
Schon ein bisschen.
Vor allem, man kriegt ja als Act ja auch nichts, oder?
Doch nee, ich hätte schon was gekriegt, wenn ich gespielt hätte.
Okay, man
Aber
hätte
ich,
schon.
genau, aber ich habe natürlich jetzt keine Rechnung geschrieben. Also so fies bin ich dann doch nicht.
Wäre aber lustig gewesen.
War lustig gewesen, ja,
Ja.
für das Nichtspielen. Gut, wer mich jetzt nochmal hören möchte, kann vielleicht mal nsmv.com unter Aufsicht aufrufen. Da wird bald werden neue Termine bekannt gegeben.
Und wer Markus sehen möchte und wie Markus sich selber gesehen hat.
Das erzähle ich jetzt, denn ich habe ja schon
Das hören wir nach
erzählt,
der Werbung. Raid Shadow Legends.
dass ich im Museum hänge. Also leider nicht ganz. Da muss ich jetzt dann schon nochmal sagen, das war ein bisschen enttäuschend.
Was? Du
Ja,
hängst doch nicht da, oder was?
hängen ist so die Frage. Also, es hängen relativ wenige und die meisten sind in so Blätter. Displays.
Wow. Oder was heißt Blätterdisplays?
Also da ist praktisch so ein Stativ und dann kannst du so
nein, ein Bildband. Nein, wie schlecht ist das denn?
Ja.
Und dann, ich weiß noch unsere Diskussion, ja, also mich persönlich würde das jetzt nicht so interessieren, da jetzt in physisch hinzugehen, weil ich kann mir die auch online angucken. Und jetzt sind die nicht mal aufgehängt. Die
sind nicht mal aufgehängt. Also
wow.
Es sind echt wenige aufgehängt. Also der Raum ist auch relativ klar. Also wovon reden wir jetzt vielleicht nochmal zur Abholung? In Nürnberg gibt es das Albrecht-Dürer-Haus. Das ist tatsächlich das Haus, in dem die Werkstatt von Albrecht Dürer war. Und die haben das schöne Problem, dass eigentlich die ganzen wichtigen Dürer-Werke nicht mehr in Nürnberg sind, sondern in der Pinakothek in München und sonst überall auf der Welt. Und deswegen müssen die da immer, oder deswegen sehen sie das positiv natürlich und stellen dann immer andere Dinge aus. Und eine Themenausstellung ist jetzt eben Tattoos im Stil von Albrecht Dürer, inspiriert von Albrecht Dürer, holzschnittartige Tattoos. Ich habe da eines von einem relativ bekannten Künstler und das wird dort jetzt ausgestellt neben anderen. Und ja, also es waren vielleicht 10 Tattoos wirklich ausgedruckt auf Platten, also auf Holzplatten und dann irgendwie beleuchtet, ausgehängt. Es waren sehr viele erklärende Texte dort, aber die allermeistens waren dann in solchen Blätterstationen.
Ja.
Aber ich habe noch einen kostenlosen Katalog bekommen, kannst du nachher anschauen, da bin ich drin.
Ja, okay, zumindest etwas. Aber schon ein bisschen enttäuschend.
Ja, aber das ganze Albrecht-Dürer-Haus ist mit Verlaub ein bisschen enttäuschend. Also wenn man da jetzt ein großer Albrecht-Dürer-Fan ist, dann muss man, glaube ich, mehr rausziehen, dass das jetzt ein Gebäude ist, in dem Albrecht Dürer mal gewirkt hat. Und die Dinge, die man da sieht, sind entweder Kopien, sind Abzüge, wo es irgendwie Tausende von gibt. Oder es hat relativ wenig mit Albrecht Dürer zu tun, weil es zum Beispiel Werkzeuge sind oder Druckmaschinen. Also man muss da, glaube ich, schon ein bisschen.
Aber das gibt mir halt auch nichts. Also Werkzeuge, keine Ahnung, wenn da jetzt jemand sagt, ja, auf dieser Toilette hat Albrecht Dürer mal sein Geschäft verrichtet, dann juckt mich das nicht. Weißt du?
Ja, also. Ich verstehe es schon. Und also wer sich dafür wirklich sehr interessiert, kann da hingehen. Alle anderen vielleicht Lebkuchen essen.
Ja. Oder online irgendwie angucken.
Du bist jetzt geschützt, Lukas.
Ja, tatsächlich. Safety first, sagt man ja immer so schön. Und das gilt natürlich auch für Serverinfrastruktur. Da geht es jetzt primär erstmal um meine private. Und zwar ist es ja so, dass, also die Leute, die aus der Tech-Bubble kommen, die vielleicht mit Informatik was zu tun haben oder auch im Gaming-Bereich sind, die haben schon mal was von so einer DDoS-Attacke gehört. Ja? Das ist, also DDoS heißt Distributed Denial of Service und es bedeutet so viel wie, ich überlaste ein System, sodass dann nicht mehr drauf zugegriffen werden kann. Typischerweise schickt man ganz, ganz viele Requests hin, der Server kann nicht mehr die nicht mehr bearbeiten und dann ist der offline. Das ist primär jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn man jetzt sagt, ja, okay, dann habe ich da irgendwie meine Personal-Seite, dann ist die halt mal offline oder so für 10 Minuten, das juckt mich ja nicht. Das Problem ist da bloß, dass so eine Denial of Service auch dafür sorgen kann, dass dein Traffic unglaublich in die Höhe steigt. Und das ist dann wiederum ein Problem, weil Traffic eigentlich immer was kostet, wenn man in der Cloud hostet. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt in der AWS bin, dann kostet da sowohl Ingress meistens als auch Egress. Egress ist immer das teuerste, also das heißt quasi der Traffic, der rausgeht, der ist meistens teuer, der Traffic, der reingeht, ist nicht so teuer oder meistens kostenlos oder ja, meistens ist immer relativ, aber bei Hetzner jetzt zum Beispiel wäre der Ingress kostenlos, der Egress kostet dann aber wieder was, bis man. Und da ist es auch eigentlich relativ kulant. Also der Egress ist da auch kostenlos bis 20 Terabyte pro Monat, glaube ich. Das ist jetzt natürlich relativ schwer, auf über 20 Terabyte pro Monat zu kommen. Das könnte aber rein theoretisch passieren. Und um sich davor zu schützen, braucht man irgendeinen DDoS-Mechanismus, der das quasi identifiziert. Oh, da passiert eine DDoS-Attacke, dann blockiere ich jeden möglichen Traffic. Hetzner hat da einen eingebauten DDoS-Schutz, der ist aber auch nicht allmächtig. Und wo viele Leute da hingehen, wo auch die Hälfte des Internets drauf läuft quasi, ist Cloudflare. Haben wir auch schon öfters mal in den News gehabt. Ich glaube, letzte Folge hatten wir auch eine sehr interessante News mit da auch einer hohen Bill, aber das war eher verbunden mit so einem Online-Casino, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal Cloudflare vor meine Seite geschalten und das ist eigentlich echt cool. Also ich konnte mir das vorher immer nicht, also ich wusste immer nicht, wie das ist, weil man sieht ja manchmal diese Cloudflare-Pages, wo dann sagt, oh, we are redirecting you to bla bla bla. Und das muss aber gar nicht dieser Modus sein. Also was ich jetzt quasi gemacht habe, ist einfach mein DNS, meine DNS-Zone von meiner Domain quasi bei Cloudflare gehostet. Und was der jetzt macht, ist quasi diese ganzen Records, die ich da habe, da zeige ich ja von irgendwie kiro.de auf eine bestimmte IP-Adresse, die werden geproxied über die Server von Cloudflare. Das heißt, am Ende verbindet sich der Client, also wenn man den Browser öffnet, da verbindet sich nicht der User direkt mit deinem Server, sondern mit Cloudflare und Cloudflare proxied dann den Traffic von meinem Server. Rein theoretisch ist dann meine IP-Adresse auch versteckt. Die kann man natürlich trotzdem irgendwie rausfinden mit IP-Adress-Scanning und keine Ahnung, also alle IP-Adressen sind ja logischerweise öffentlich, weil der Adressbereich halt begrenzt ist und man rein theoretisch jede IP-Adresse kennt. Man weiß bloß nicht, welche mir genau zugeordnet ist, aber das könnte man rein theoretisch irgendwie rausfinden. Was ich jetzt aber noch gemacht habe, um diese Kommunikation quasi sicher zu machen, dass da keine DDoS-Attacke rein theoretisch passieren kann, ist eine Firewall-Regel im Hetzner. Das heißt, ich erlaube nur Traffic für HTTP und HTTPS über die Cloudflare-IP-Adressen. Und dann bin ich fein raus, weil wenn jetzt jemand auf meine IP-Adresse auf Port 80 oder 443 gehen will, dann wird's einfach geblockt, weil die Firewall von Hetzner sagt, nö, mache ich nicht.
Was kostet es denn? Weil ich habe mir das echt auch schon überlegt. Also tatsächlich aus einem anderen Grund ein bisschen, weil ja, es kommt halt, wenn man das Zeug selber hostet, weißt du vielleicht selber schon ab und zu mal dazu, dass die Seite offline ist und Cloudflare spielt dir dann halt auch einen Cache aus. Bezahlt man da pro Domain oder pro Webseite oder wie funktioniert das?
Man zahlt da, glaube ich, pro Domain, okay. Aber ich benutze gerade nur das Free-Tier.
Ah, okay.
Also das ist aber auch eigentlich relativ ausreichend. Was ganz cool ist, was quasi im Free-Tier auch mit drin ist, ist die, ist quasi so ein, wenn deine Webseite down ist, zeige ich eine Version von,
ja, genau, das,
aber von der Wayback-Maschine. Das okay, heißt, das ist quasi von web.archive.org, macht er dann sich so einen Snapshot immer mal regelmäßig, das ist ja da auch kostenlos und ja, das ist quasi im Feature drin, er speichert jetzt nicht nochmal deine Seite bei sich ab und cached es dann so, also es gibt schon Caching, aber nicht so wie du jetzt meinst, es gibt auch nochmal die Möglichkeit, dass man quasi paid das in deren Buckets reinspeichern kann und dann wird das tatsächlich, ohne dass noch Requests an deinen Server gemacht werden, ausgeliefert, aber dann zahlst du natürlich für den Traffic, der auf deren Buckets geht, logischerweise.
Ja, verstehe ich, also. Ja, ich glaube, ich muss mir mal anschauen. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, eine Abwägung. Also man muss halt schauen, was ist denn mein Wert, was möchte man schützen. Und da wäre ich, glaube ich, schon auch bereit dafür zu bezahlen. Aber mir geht es dann eher tatsächlich darum, also dieses DDoSen, ja, ist ein Punkt, ist legit. Aber was halt oft vorkommt, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal beobachtet, wenn halt ein Festival eine Band, die auf meinem Server gehostet ist, publiziert und dann halt krass in die Promo geht, dann klickt halt jeder einmal kurz durch.
Ja.
Das heißt, da ist eine Instagram-Story und da kommen dann halt relativ schnell ein paar tausend Leute und da muss man dann schon schauen, dass so ein kleiner Hetzner-Server, auf dem Gott in die Welt läuft, dass der das irgendwie hinkriegt. Da gab es dann schon mal die eine oder andere Schluckauf-Situation. Die hätte ich ganz gern abgefedert, aber ich glaube, da muss ich dann einfach wahrscheinlich die 50 Euro bezahlen, die so diese Absicherung standardmäßig kostet im Monat und dann ist der Drops gelutscht.
Aber sonst kann, also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das Caching im Free-Tier funktioniert, aber es gibt auf jeden Fall auch nochmal Caching, weil ich sehe zum Beispiel in meinem Dashboard auch, wie viel Bandwidth gesaved wurde im Vergleich zu, wenn jetzt nicht Cloudflare davor gelaufen wäre. Und das ist teilweise schon relativ beachtlich. Also ich hatte auch schon irgendwie Wochen, wo das tatsächlich Gigabyte an Caching die Cloudflare da betrieben hat. Also, und ich habe bisher keinen Cent gezahlt, also alles kostenlos. Und ich muss echt sagen, das ist ziemlich cool. Und halt auch, also sicherer einfach. Ja? Das heißt, wenn da irgendjemand, was weiß ich, was macht. Vor allem kannst du halt auch kostenlos zumindest 5 Web-Application-Firewall-Regeln auf Cloudflare auch noch machen. Was ich da jetzt reingemacht habe, sind PHP-Files und WordPress, weil du weißt gar nicht, wie viel fucking...
Doch, ich weiß das natürlich, ich kriege, ich schaue mir ab und zu mal Logdateien an von meinem Ding und jede, und da wird jede PHP-Info
jedes / WP minus irgendwas.
Alles wird da irgendwie von automatisierten Bots versucht anzugreifen und alleine diese Load sorgt halt schon dafür, dass dein Node.js-Server ist es bei mir, das ist jetzt halt auch keine patchy HTTPD, der sowas irgendwie kurz wegsteckt.
Ja.
Ja, das ist halt immer so die Frage.
Genau, und da ist es halt cool, weil ich kann halt einfach eine Regel definieren, die heißt halt WordPress und PHP und dann filtert er mir die ganzen Sachen weg und da sind keine Ahnung, wie viele tausende Requests jetzt schon geblockt worden, einfach nur durch diese mega einfache Regel. Und dafür ist halt schon cool. Und dass es auch alles im Free-Tier mit drin ist, ist natürlich auch nice.
Ja, also ich habe mir jetzt gerade ein bisschen durchgelegt, das ist echt nicht einfach. Also das ist auch wieder so eine Ask-Us-Seite, Contact-Sales-Login, start for free. Man hat entweder 0 Euro und das nächste Tier ist dann $20 pro Monat, wenn man jährlich bezahlt. Und dann hat man genau das, was du gerade eben gesagt hast, dass man halt nochmal die gecachte Version halt ausliefern lassen kann von Cloudflare direkt. Und dann wird's danach relativ teuer. Dann landet man bei $200 im Monat. Und das ist dann, glaube ich, für eine, für ein Hobbyprojekt nicht mehr geil.
Nee. Aber ja, es ist jetzt die Frage, vielleicht kann man da auch, ja, vielleicht muss man sich da auch ein bisschen ein eigenes System bauen, die dann irgendwie.
Ja, oder es gibt bestimmt auch von anderen Anbietern was, aber ich würde es vielleicht mal probieren. Also ich muss ja jetzt nicht gleich bei jeder Seite das davor kleben, also wahrscheinlich bei so einer Nextcloud oder so, bei so internen Dingen macht es halt null Sinn.
Ja.
Aber gerade was so Public-Facing ist und wo ich auch eine gewisse Sicherheit will, schaue ich mir das auf jeden Fall mal an.
Ja, richtig. Und sonst?
Deployed hast du den Kram dann aber nicht mehr bei Hetzner, oder?
Doch, tatsächlich schon.
Aber?
Aber mit dem Code der Woche von letzter Woche. Oder nicht letzte Woche,
von letztem Mal.
Von der letzten Folge. Und zwar coole Fall. Und ja, ich glaube, ich habe das vorgestellt, weil ich das in einem Video auch gesehen hatte. Oder nee, ich habe es vorher, glaube ich, schon irgendwo mal gesehen in irgendeinem Discord oder so, wo das empfohlen wurde. Und das habe ich mir jetzt mal genauer angeguckt. Und ich bin richtig geflasht. Also das Ding ist wirklich richtig geil. Ich hoste da jetzt alle meine Seiten drüber, das heißt, also 2 Seiten habe ich, kiru.de und bei-mir-spezi.com sind beide darüber gehostet und die Experience ist halt wirklich geil. Was die im Default machen, ist quasi mit Nixpacks, was so einen, die versuchen quasi zu erraten, mit welcher Technologie deine Applikation gebaut ist und bauen sich dann einfach so einen Docker-Image zusammen mit so reasonable Defaults. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, für meinen Use Case jetzt nicht, weil ich ein relativ custom Backend habe, aber ich habe da einfach die Nixpacks-Tommel ein bisschen angepasst und bin dann später auf einen Docker-File einfach umgestiegen, weil es ein bisschen einfacher war und ich mich mit Docker auch auskenne, aber wenn man sich damit nicht auskennt, ist Nixpacks eigentlich echt ganz cool für so easy to use. Aber wie man sich das vorstellen muss, ist eigentlich so wie Vercel. Also das Ding kannst du quasi selber hosten auf einem Server. Da führst du einfach das Install-Script aus und dann installiert dann Docker und macht dann irgendwelche Sachen und startet quasi das Backend und das Frontend von der Applikation. Und dann kannst du quasi wie bei Vercel GitHub-Repos verbinden damit und der macht dann automatisch baut der dir so einen Docker-Image und das auch bei jedem Push. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, ohne dass ich mir eine große GitHub-Pipeline mache, weil das ist schon immer ein bisschen eine Pain, kann ich einfach sagen, ich verbinde da mein GitHub-Repo mit. Da habe ich vielleicht entweder eine Docker-File oder irgendwie eine Nixpacks-Tommel oder was auch immer man mal machen möchte, habe ich da drin. konfiguriere mein GitHub-Repo in Coolify, sag dann irgendwie, ja, das hier ist die Docker-File, das läuft auf Port, bla bla bla, das hier ist die Domain, und dann macht er das einfach. Das ist echt insane. Also das ist wirklich, wirklich cool und auch mega easy to use. Also wirklich eine coole Experience. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Also ich habe es ja vorher auf Vercel gehostet, aber jetzt habe ich alles auf einem Hetzner-Server und das funktioniert echt super.
Ja, ich habe es mir ja gerade, ich habe es schon mehrmals ein bisschen so angeschaut und werf da Auge drauf. Vor allem, weil ich rede ja nachher noch über ein Projekt, über ein Open-Source-Projekt, das ich jetzt betreuen darf. Und da suche ich immer noch nach einer guten Lösung, wie man halt schnell kickstartet. Weißt du, so GitHub-Repo ist da und dann will man das Ding schnell deployen. Und ich glaube, dafür ist es echt ziemlich gut geeignet, weil, wie du schon gesagt hast, man muss sich halt nicht um diese Docker-Container und dann Tarbar und wohin pushen und Kram, sondern es ist halt, hey, liebes Coolify, hier ist dein GitHub-Repo, gönn dir, installier das Ding und dann ist es da. Das ist so ein bisschen die Experience. Also du hast jetzt Vercel gesagt, ich kenne es halt noch von ganz, ganz, ganz früher. Heroku ist, glaube ich, auch
richtig,
so ähnlich in dieser Klasse und das habe ich schon ziemlich enjoyed. Das ist schon eine gute Experience. Und ich weiß nicht, ob man das da auch machen kann oder ob das da Best Practice ist. Ich habe es bei Heroku immer so gemacht, dass ich einen Branch, eine Origin nutzen konnte. Und dann konnte ich praktisch sagen, git push Heroku und dann war es deployed.
Ja, so direkt ist es, glaube ich, nicht gedacht.
Müssen wir wahrscheinlich dann einen Branch oder so machen.
Ja, genau. Also was man machen kann, ist natürlich auf verschiedene Branches gehen. Was er zum Beispiel aber auch kann, ist dieser typische Vercel-Workflow, dass du sagst, alles, was du auf den Main-Branch pusht, ist quasi Production.
Genau, und dann wird's von dort aus deployed.
Und du kannst aber halt auch einen Branch machen und dann erstellt Coolify automatisch Preview-Environments für den Branch.
Ah ja, okay, ja, das ist auch cool.
Ja, das ist auch ganz geil. Aber sonst muss ich echt sagen, also vor allem auch, wenn du jetzt sagst, ey, ich möchte das jetzt hosten, dann würdest du jetzt einen Server mieten, dann machst du eine Docker Compose, da hast du potenziell eine Datenbank. Was machst du aber mit den Daten, die da drin sind? Backst du die ab? Wie backst du die ab? Wohin backst du die ab und so? Das ist alles so schwierig und in Coolify gibt's halt für die bekanntesten Datenbanken, also Postgres, MySQL, MongoDB, gibt's quasi schon vorgefertigte Services, die du quasi deployen kannst. Und der erstellt dir dann eine Datenbank, die dann schon irgendwie ein vorgefertigtes, also so ein random generiertes Passwort hat, aber auch eingebaute Backups, die du dann direkt in den S3-Bucket backuppen kannst.
Läuft das Ding dann nur auf einem Server, also auf einer Hetzner-Kiste, oder kann man das verclustern?
Du kannst da so viele Kisten quasi hinterpacken, wie man will, zumindest laut der Doku. Das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber das scheint zu gehen. Du kannst dann halt verschiedene Hosts machen und kannst dann sagen, ey, das soll auf den Host, das soll auf den Host, und dann macht er das irgendwie.
Ja, schau ich mir auf jeden Fall mal an. Also gerade für das Projekt nachher, großer Cliffhanger.
Ja.
Was ist denn Your Spotify?
Richtig, da komme ich nämlich auf den nächsten Punkt. Was ich jetzt auch mit Coolify hoste, sind jetzt auch so kleine Public Services, die ich habe. Also typischerweise, was habe ich zum Beispiel gehostet? Rally, ne?
Ja, Rally, genau.
Und Rally hat ja auch eine Postgres, glaube ich, ja.
Ja, dahinter oder auch so, wie heißt das andere da, wo man seine Webseiten
Plausible
tracken kann, Plausible.
Genau, Plausible. Und dann hast du da auch irgendwie ein Clickhouse hinten dran und so. Aber die, das sind Docker Composes, die ich dann irgendwie starte.
Das wollte ich gerade fragen, wie gehst du dann damit um, dass halt die Doku dir irgendwie so eine riesige Docker Compose zusammen von Latz knallt und man das dann nach Coolify übersetzen muss?
Coolify, aber ja, das ist, also man kann auch eine Docker Compose tatsächlich benutzen mit Coolify. Aber der Charme an diesem Coolify und warum das so geil ist, ist auch, dass er quasi autogeneriert diese ganze Proxy-Sachen drumrum. Das heißt, sowohl irgendwie, dass alles GZIP-encoded ist, dass man da einen Reverse-Proxy hat, der auf eine bestimmte Subdomain geht und dann in dem Container aber einen Rewrite macht auf Slash oder dass man HTTPS davor hat und so. Das nimmt der alles weg und macht einfach alles. Und deswegen bin ich da tatsächlich so, dass ich das dann ändere. Aber das ist wirklich nicht schwer. Also die Frage ist halt, was steht in so einer Docker Compose wirklich drin?
Ja. Wie machst du das dann? Ist das dann Infrastructure as Code? Also musst du das dann in eine weitere YAML übersetzen oder klickt man sich das in der UI zusammen?
Das klickt man sich quasi in der UI zusammen. Aber man kann auch die ganze Konfiguration, die du in Coolify hast, kannst du auch backuppen. Ja? Das heißt, der hat an sich nochmal eine Datenbank, die dann aber auch gebackupt werden kann. Das heißt, rein theoretisch, die Sachen, die du da jetzt in der UI zusammenklickst, kannst du dir dann auch so wiederholen. Aber klar, das ist nicht wirklich ein deklarativer Approach. Es ist aber einfach convenient. Ne? Ich sag da wirklich, hier, das ist das Docker-Image, das läuft auf Port so und so. Das ist die Domain-Environment-Variablen hier, fertig. Und dann läuft das Ding. Und dann hat der einen Proxy drin, dann hat der HTTPS, dann hat der das richtige Routing und so. Und ja, man kann auch zum Beispiel über Projekte hinweg Variablen sharen und so. Das ist schon geil. Also es ist einfach convenient und da kommt man wirklich schnell auf ein Ding, was einfach läuft. Und das ist doch auch eigentlich der Approach, den du immer fährst, oder nicht?
Ja, schon so ein bisschen. Und deswegen, ja genau, also wir reden gleich drüber, aber was ist denn jetzt Your Spotify?
Genau, was ist Your Spotify? Und zwar habe ich von einem Kumpel tatsächlich einen Tipp bekommen, weil wir lieben Musik und so und wir sind da relativ aktiv auch, was so Tracken angeht und keine Ahnung, wer meine Seite kennt, der sieht da ja auch, man kann da zum Beispiel eingeben einen Artistnamen und dann sieht man, wie oft ich den gehört habe oder man sieht, welchen Spotify-Track ich genau gerade höre und ich finde es einfach unglaublich interessant, so seine eigenen Daten zu tracken. Wie ich diese Artist-Search mache, ist über Last.fm. Das ist so ein Online-Service, der ist auch kostenlos. Da kann man sein Spotify-Konto mit verbinden und der trackt dann ab dem Punkt, wo man es quasi verbunden hat, welche Spotify-Sachen man gehört hat. Jetzt ist da das Problem, deren API ist wirklich der letzte Dreck. Also das ist so eine, ich glaube, es ist eine Soap-API oder so. Also irgendeine komische XML Kacke.
Schön, ja gut, Last.fm ist halt alt, ne?
Ja, richtig, das ist halt schon Asbach uralt und ja, das fand ich immer schon kacke und ich wollte eigentlich eine bessere Lösung. Es gibt dann auch noch so andere Provider und so, die sowas ähnliches machen, aber das fand ich alles kacke, weil am liebsten würde ich das einfach self-hosten und das gibt es einfach. Das Ganze nennt sich Your Spotify und das hostet man, das hat eine MongoDB hinten dran und verbindet sein Spotify-Konto damit und der trackt dann einfach auch deine Daten. Du kannst auch von Spotify deine ganzen historischen Daten anfragen und die dort dann importieren. Das dauert noch relativ lange, wenn du alle Daten haben willst. Das dauert dann so ein paar Wochen. Die habe ich auch bisher noch nicht gekriegt. Nur die vom letzten Jahr habe ich bisher. Aber das ist ziemlich cool. Also das ist einfach so eine Application, da hast du eine MongoDB hinten dran und kannst dann einfach eine API ansprechen und hast auch eine Seite, wo du die Stats einsehen kannst. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Und alles self-hosted und alles dann deine Daten. Und dann kannst du damit machen, was du willst. Dann hast du auch kein Rate-Limit, dann hast du nichts davon und das ist einfach cool.
Fand ich spannend. Ich habe es mir gleich mal aufgeschrieben als To-Do. Ich finde es halt vor allem schön, wenn man mal so ein bisschen Statistiken über seine Hörgewohnheiten sammeln kann, um dann eventuell auch zu merken, hey, da habe ich vielleicht noch Lücken oder da gibt es Dinge, die ich vielleicht noch nicht entdeckt habe. Geht sowas damit auch oder ist das eher tatsächlich nur so, hey, das ist ein Top-Artist und gönn dir?
Das ist, also es gibt auch, ja, es gibt nicht so wirklich so eine Discover-Möglichkeit. Es ist eher nur, du siehst halt, was für Stats du siehst zum Beispiel, zu welchen Uhrzeiten du welche Artist prozentual gehört hast, oder du siehst, zu welchen Wochentagen du die gehört hast, welchen du am meisten gehört hast, irgendwelche Graphen und so. Und ja, das ist dafür schon ganz geil. Du kannst halt sagen, ey, ich wähle eine gewisse Time Range aus, die mich jetzt interessiert. Ich sag irgendwie letzte Woche oder letztes Jahr oder alle Daten. Und ja, das funktioniert eigentlich echt ganz cool. Und ich muss halt auch sagen, Spotify ist da eigentlich schon ziemlich cool, dass man dann so einen Spotify Rewrite hat, so ein Wrapped-Ding am Ende des Jahres. Aber ich will halt immer meine Stats sehen. Also ich will ja immer sehen, ey, was ist denn gerade mein Lieblingsartist? Oder ey, jetzt hat mich jemand gefragt, welchen Track höre ich denn am meisten zurzeit? Kann ich das einfach nachgucken?
Ja, und das ist, finde ich, recht spannend. Also wenn es tatsächlich so easy ist, wie es hier steht, mit einer Docker Compose, dann gönne ich mir das mal.
Eine Sache, auf die man achten muss, ist, dass du die Subdomain, wo du das drauf hostest, nicht Spotify nennst, weil dann markiert Google dich als Deceptive Domain.
Gut.
Ja. Auch nicht Your Spotify oder so. Solange, also wenn da der Name Spotify drin vorkommt, dann kann es sein, dass deine Domain geflaggt wird. Da gibt's auch schon ein GitHub-Issue bei denen. Und da kommt jetzt auch, wenn du quasi als Base-URL Spotify mit drin stehen hast, dann wird da auch Warning, your domain could be marked as deceptive oder so. Ja,
ja, dann nenne ich's Napster.
Also ich hab's FM genannt, fm.kiru.de.
Ja, auch kein Fehler.
Ja.
Ich höre nicht nur Musik auf Spotify, sondern auch gerne auf Konzerten. Und da war ich auf zwei. Das eine war grässlicher Black Metal und das andere waren Sinfoniekonzerte. Ich will eigentlich gar nicht über Sinfoniekonzerte erzählen, obwohl das auch ganz lustig ist, weil die Münchner Sinfoniker, hast du das mitgekriegt, die hatten einen relativ russlandtreuen Dirigenten.
Okay.
Und jetzt haben sie keinen mehr. Der durfte dann letztes Jahr gehen und jetzt sind die halt ein bisschen dirigentenlos.
Okay.
Deswegen war jetzt als Gastdirigent der Dirigent vom Gewandhausorchester Leipzig da. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Gasteig, also die Philharmonie von München, die ist ja kurz vor dem Abriss. Also die wird ja renoviert. Und was München da gemacht hat, ist eine unglaubliche Leistung. Die haben einfach mal so eine improvisierte Interims-Konzerthalle aufgebaut.
Was?
Ja. Also okay. Da ist in so einem alten Fabrikgebäude oder ich weiß nicht, ob es ein Fabrikgebäude oder irgendwie so ein Lagergebäude von den Stadtwerken, irgendwie so im letzten Industriegebiet, haben die den Gasteig aufgebaut in so einer Schnellbauweise. Also alles irgendwie aus Holz und so ein bisschen improvisiert und auch wiederverwendbar, recycelbar. Aber das ist halt eine Konzerthalle mit 1500 Plätzen.
Krass.
Und das ist ein richtiges, also ich war absolut geflasht und auch akustisch muss das natürlich sinnvoll sein und irgendwie gut funktionieren. Das hat eigentlich alles super gepasst. Und das ist schon eine amtliche Leistung. Also alleine dafür lohnt sich schon. So natürlich sieht's aus wie Hund. Also du hast halt überall irgendwie Sichtbeton und es an allen Ecken und Enden sieht's halt nicht geil aus.
Ja, aber das ist ja auch nicht so wichtig.
Das ist nicht so wichtig. Und die haben halt dann für diese zwei Jahre wirklich das Beste draus gemacht. Und ich freue mich jetzt, also echt schon auch auf die neue Philharmonie, aber die jetzige, die kann sich echt sehen lassen. Also wenn ihr mal in München seid und keinen russischen Dirigenten sehen wollt, weil den gibt's nicht mehr, sondern verschiedene Gastdirigenten, dann auf jeden Fall hingehen. Ich habe Bruckners Siebte gehört und das war außerordentlich gut.
Cool.
Auch gut war, ich habe wieder ein Musikvideo gedreht. Das ist auch ein Grund, warum wir so lange nicht aufgenommen haben, weil ich einfach wahnsinnig viel zu tun hatte, genauso wie du.
Mhm.
Und zwar in Heilbronn. Und auch da muss ich wieder sagen, Musikvideo drehe. Also man stellt sich das immer so wahnsinnig romantisch vor, wow, voll cool, eine Produktion, aber das schlaucht einfach unglaublich.
Ja.
Also das sind unglaublich stressige Situationen, wenn du so ein Videodreh hast und irgendwie ein Zeitplan anhalten und Takes und Anspannung und alles muss irgendwie funktionieren und Tonaufnahmen noch dazu und Synchronisation und Akku und alles muss irgendwie laufen. Also das ist echt ein Stresslevel, das ich mir nicht jeden Tag geben möchte. Aber es war wieder eine super Erfahrung und ich werde auf jeden Fall hier dann auch sagen, wenn die Videos gefinished sind, also fertig produziert, gemastert, abgenommen. Es war diesmal eine fremde Band und es hat mega Spaß gemacht.
Cool.
Dein Homelab macht hoffentlich auch Spaß, Lukas.
Tatsächlich, ich bin ja nicht nur im Softwarebereich immer am Tinkern, sondern habe ja zu Hause auch Server stehen, die immer irgendwelche lustigen Sachen hosten. Meistens eher was mit Smart Home. Aber es ist ja auch so, dass man da außerhalb vom Smart Home vielleicht auch noch irgendwie zum Beispiel so ein Rezeptebuch gerne hostet. Ja? Da habe ich Mealy im Einsatz. Das ist eigentlich auch ganz cool so als Tool. Sonst ja, habe ich auch noch ein paar andere Sachen da am Laufen. Und jetzt hat der Kumpel, der auch so gerne ja, die Musik hört und der mich auf Spotify aufmerksam gemacht hat, der macht in seinem Job und auch privat alles mit NixOS. Und ich fand das immer schon sehr interessant. Ich habe mich da auch immer mal wieder ein bisschen reingelesen. Ich habe ja, glaube ich, ich hatte ja auch mal Versuche gestartet auf einem Laptop mit NixOS. Und ja, es ist nicht leicht, sag ich mal so viel.
Das heißt, man kann Probleme lösen, die man ohne das gar, es löst Probleme, die man ohne es gar nicht hätte.
Richtig, aber es hat halt gewisse Vorteile. Was ist NixOS überhaupt? NixOS ist ein Linux-Betriebssystem, welches nicht so ist wie die meisten, sondern auf deklarative Konfiguration setzt. Das heißt, ich definiere mein System als Files und aus diesen Files wird dann halt mein System quasi konfiguriert. Und das klingt erstmal irgendwie komisch, so, hä, aber das kenne ich gar nicht so. Weil vor allem, wenn man, ja, wenn man Windows, macOS oder auch, was weiß ich, Ubuntu, Debian gewöhnt ist, dann spielt man da halt das OS drauf und dann macht man jede möglichen Konfigurationen halt während der Runtime und dann ist das sein Betriebssystem. Jetzt hat man aber vor allem auch bei Linux das Problem, dass man da einfach unglaublich viel konfiguriert und auch viele kleine Sachen konfiguriert. Ich weiß nicht, du kennst es schon, weil du ja früher auch Gentoo.
Ja, Gentoo und dann, das ist ja die Konfigurationshölle.
Genau. Ja. Und da hat man halt auch schon das Problem, dass diese Konfigurationen relativ versteckt sein können. Ne? Also was kennt man da? / etc, / system, bla bla bla, / script, / 00 minus config Punkt, was weiß ich, Firlefanz. Und dann ändert man da irgendwie eine Value und man denkt sich so, what the fuck, wenn ich jetzt mein System verliere, dann finde ich diese Einstellung nie wieder. Und das ist tatsächlich meistens so. Also ich habe auch schon Sachen in Linux eingestellt, wo ich danach nicht mehr wusste, wo ich zum Fick diese Einstellung eingestellt habe. Und du kennst das bestimmt auch.
Ja, wobei ich tatsächlich ja Chmod verwende für meine, zumindest für meine Dot-Files.
Ja genau, zumindest für die Dot-Files.
Und das deckt so schon mal so mein Wohlfühlspektrum ab.
Ja, jetzt kann man aber ja auch noch, man hat dann auch noch
richtig, also
viele
wenn man,
OS-Einstellungen, genau, die man auch noch tätigt.
Genau, wenn man Software-Komponenten auch alleine schon, wenn du eine Postgres nativ laufen hast oder irgendwie dein Xorg oder sonst irgendwas, das muss ja auch alles konfiguriert werden.
Genau, und jetzt hat man auf Linux aber auch das Problem, dass man sein System relativ schnell auch zerschießen kann. Das kann sehr, sehr schnell passieren so und dann, ah fuck, jetzt muss ich den Kernel neu kompilieren. Ich meine, das ist heutzutage nicht mehr so, solange man kein Gentoo verwendet, aber
kann sein, dass du Gentoo ein bisschen shaded?
Wer benutzt Gentoo? Aber egal. Das ist halt auch mitigiert in NixOS, weil jede Konfigurationsänderung, die du machst, wirft eine neue Revision von dem System quasi raus. Das heißt, jedes Mal, wenn du was änderst an deinem System, das quasi diese Änderung dann speicherst, hast du eine Revision von genau diesem State. Das heißt, du kannst einfach sagen, fuck, irgendwie mein Xorg ist kaputt oder ich wollte Wayland ausprobieren, was mega easy geht, und stell dir das mal vor auf einem normalen Linux-Rechner, dass du auf X11 bist und dann sagst, jo, ich probiere jetzt mal Wayland aus. Never ever. Da hast du viel zu viel Schiss, dass du dann alles einfach kaputt machst und vor allem stell mal alles wieder so wieder her, wie es vorher war. Und das geht mit XOS halt einfach. Du kannst halt einfach sagen, ja, dann gehe ich wieder auf die vorherige Revision und dann ist der State wieder genauso wie vorher. Und das ist halt ultramächtig.
Es macht aber jetzt keine Filesystem-Snapshots, so wie ZFS oder so, sondern das ist tatsächlich ein Konfigurationsstand. Das ist
genau. Okay. Also zum Beispiel die Konfigurationsfiles an sich sind da auch tatsächlich nicht mit inbegriffen. Das heißt, du solltest auf deinen Konfigurationsfiles trotzdem noch einen Git haben das darüber revisionieren. Und das ist aber quasi nur die Konfiguration des Systems, was aber ja auch Sinn ergibt, weil ich meine, die brauchen ja jetzt nicht irgendwelche Files revisionieren, dafür gibt's ja Git. Das hat ja schon irgendwie auch seine Berechtigung. Und das sind erstmal die Vorteile. Und das ist aber nicht leicht, da reinzukommen. Das ist unglaublich kompliziert, weil du musst erstmal die Programmiersprache verstehen. Das ist in der Nix-Sprache gemacht. Und dann musst du erstmal verstehen, okay, was machen die einzelnen Attribute, okay, wie muss man damit irgendwelche Volumes vielleicht konfigurieren und so. Also alles nicht leicht. Wenn man aber einmal drin ist, ist es halt wirklich geil, weil du halt richtig geil iterativ dir dein System so zusammenbauen kannst. So, ja, okay, jetzt mache ich hier noch ein Grafana drauf und jetzt packe ich dann Prometheus mit dazu und ja, einen Alert Manager will ich auch noch und da ist der Charme halt auch einfach, dass du Grafana, Prometheus, was weiß ich, Loki, Alert Manager, dann hast du vielleicht noch ein NeoVim. Die haben ja alle verschiedene Konfigurationssprachen. Und das ist potenziell relativ schwer, da reinzukommen. Und das Coole ist, die Community von Nix macht halt die Konfiguration von den einzelnen Programmen, die du da auch mit provisionieren kannst, mega easy, weil das dann einfach nur, weißt du, sowas wie, ja, mach mir hier mal SSL im Nginx, ist einfach nur enable ACME true. Und dann macht er dir eine SSL-Konfiguration im Nginx. Das ist halt geil. Ohne dass du dann irgendwie, ja fuck, wie war jetzt nochmal diese Kack-Nginx-Konfigurationssprache? Okay, SSL, Private Key File, Cert, was muss ich da machen? Nee, du sagst einfach enable ACME true. Und dann konfiguriert er dir den Nginx mit der Domain von dem Virtual Host, so wie du das haben willst. Das ist so mindblowing. Oder auch, dass du dann irgendwie, du kannst halt Konfigurationen, als Beispiel nenne ich jetzt mal, ne, du hast Prometheus und Grafana. Jetzt musst du im Grafana ja aber den Prometheus ansprechen. Normalerweise würdest du dann einfach sagen, ja, ich weiß, der Prometheus läuft auf Port bla bla bla, das ist die IP, schreibe ich da rein für den Grafana. Was du aber mit Nix damit machen kannst und der ganzen Konfiguration, ist einfach, ich kann die tatsächlichen Values von den anderen Services referenzieren in meiner Config von anderen Services. Weißt du, wie fucking mächtig das ist?
Ja, also es kommt halt immer drauf an, weißt du, also ob ich das jetzt für ein privates System brauchen würde, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen in Abrede stellen. Kann mir aber vorstellen, dass wenn man so eine ganze Farm von Systemen unterhält und vielleicht auch öfters mal sein System wechselt, dass es dann von Vorteil sein kann.
Aber weißt du kennst ja Ansible. Das versucht ja quasi das, was NixOS macht, so zu replizieren. Bloß halt in schlecht, weil du halt irgendwelche Shell-Steps ausführst, die dann versuchen, diesen State wiederherzustellen, den du da gewollt hast. Aber Nix ist das einfach alles konfiguriert und alles mit Variablen hinterlegbar. Och, das ist einfach sexy, Markus. Das wirklich, das ist so, das ist einer, wenn man
das sagst,
so,
jemand, der macOS aufmacht und sich wohlfühlt.
Wenn man da einmal drin ist, dann will man da auch nicht mehr raus. Das ist so, oh, da, wie in so Federn liegen. Das ist einfach geil.
Apropos in Federn liegen. Ich finde keine Überleitung. Findest du eine? Wie wär's, wenn in 100.000 Federn liegen? Ist es ungefähr so, als würdest du in 100.000 Federn liegen?
Nee, ich würde sagen, jetzt könnte man für gewisse Projekte, die jetzt ein Budget gekriegt haben. Für die Server könnte man da NixOS verwenden. Aber von welchem Projekt rede ich denn überhaupt?
Ach, eine sehr gute Frage, ja. Lukas. Denn es gibt in Pfaffenhofen einen Verein, in dem ich auch Mitglied bin. Das ist Open Project e.V. Wir engagieren uns für Digitalisierung, Bildung und Open Source. Und wir haben einen Antrag gestellt bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Jetzt zum zweiten Jahr in Folge, denn beim ersten Jahr wurde er abgelehnt und dieses Jahr wurde er stattgegeben und wir sind wirklich sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar, denn wir haben insgesamt 99.822 Euro Förderung zugesagt bekommen.
Geil.
Für ein Open Source Projekt, das auch ein Produkt ist, mit dem gemeinnützige Verein ihre Buchhaltung machen können. Und ich freue mich schon sehr drauf. Also was wollen wir tun? Wir wollen mit Leuten, die sich so auf einer Ehrenamtspauschale irgendwas zwischen 15 und 20 Euro die Stunde bezahlen lassen wollen und können, die dann Open Source Software entwickeln, um zum Beispiel Rechnungen, Mitgliedsbeiträge, auch ein bisschen Banking, API in einer Webplattform zu haben, die für ehrenamtliche Organisationen funktionieren. Ich weiß nicht, Lukas, du bist, glaube ich, nicht Mitglied in einem Verein oder so.
Nee.
Es ist eine ganz große Pain. Also die Buchhaltung, die in so ehrenamtlichen Sachen, was ist ja schon eine Firma ein Thema, aber stell dir jetzt mal vor, jeder kommt da mit irgendwie Fresszetteln, hier auf dem Schreibtisch liegen ein paar irgendwelche Fresszettel an Kassenbelegen und irgendwelchen Shit, du kriegst irgendwie sowas da auf den Schreibtisch geknallt und musst dann damit hantieren, das ist einfach eklig. Und wir wollen das verbessern.
Das glaube ich, dass das nicht so geil ist.
Wie organisieren wir uns? Also es wird alles unter MIT entwickelt. Wir werden Cogito und Quarkus verwenden fürs Backend. Wir werden React und React Native verwenden fürs Frontend und vielleicht Coolify, um zumindest mal in dem ersten halben Jahr eine Entwicklungs- und Demo-Infrastruktur zu haben. Ich glaube, langfristig müssen wir dann schon irgendwas Gescheites mit Kubernetes und so am Start kriegen. Aber ich will jetzt halt mal schauen, dass das Projekt erstmal vom Fleck kommt und nicht wie so viele andere Projekte dieser Art in so einer Selbstgefälligkeit und in so einer Infrastruktur, wir beschäftigen uns alle mit uns selbst, verfällt. Das fände ich ein bisschen schade.
Ja, verstehe ich. Ja, aber cool.
Ja, ich freue mich schon sehr und ich freue mich auch, dass es andere auch so sehen, sodass wir dieses recht große Budget jetzt haben. Ich habe aber auch schon gemerkt, ich muss mich davor schützen oder wir müssen uns davor schützen vor Leuten und vor Motivation, sowas halt zu kommerzialisieren. Ja. Also das droht immer, wenn irgendwo Geld rumliegt und da versuche ich aktiv dagegen zu arbeiten.
Ja.
Auch kommerzialisieren kann man Musik. Wie macht man das am besten?
Mit Schallplatten.
Ja. Ich freue mich wie ein Kind an Weihnachten. Meine Band hat, du hast es nicht für möglich gehalten, Lukas, dass die CD meiner Band jemals das Licht der Welt erblickt.
Und naja, gerade sind die noch bei dir.
Ich hab sie nicht mal, die sind gerade noch bei unserem Label. Long story short, meine Band hat Schallplatten und das ist echt ganz großartig. Das ist tatsächlich, also die erste Testpressung war nicht gut, da war auf dem Master ein Staubkorn und ein Knackser drauf, also so ein Klick. Da hat die Rille irgendwie die Spur nicht gehalten, musste man nochmal ändern und jetzt der neue Master astrein. Und wir haben tatsächlich farbiges Vinyl. Und ich habe mich jetzt zum ersten Mal damit beschäftigt, wie sowas gemacht wird. Und zwar, also eine Platte wird da wirklich gepresst. Und zwar wird da dieses Vinyl, das ist heiß und wird dann wie so Karamell auf diese Platte geworfen. Und dann kommt der Glasmaster von unten und oben, das wird gepresst. Und dann quatscht das links und rechts und vorne und hinten überall so raus und dann wird einmal mit einem Messer außen rum gefahren und dann ist die Platte fertig.
Oh, cool.
Und deswegen kann man da auch so diese Marmorierung machen, weil du dann praktisch einfach wie bei so Karamellproduktion oder Süßigkeitenproduktion einfach zwei Farben so ein bisschen zusammenmengst und es dann auf diese Spindel packst und die Platte drückt es dann einfach so ein bisschen marmoriert und gemischt raus. Also das fand ich dann doch relativ spannend. Vinylproduktion ist gerade eine absolute Katastrophe. Die Lieferzeiten sind katastrophal, weil ganz viele Bands jetzt Vinyl produzieren und es halt nicht mehr viele Maschinen gibt, die das können. Und ich habe das gerade vorhin jetzt nicht als Witz gemeint, sondern es ist tatsächlich so, dass man als Musiker die meisten Umsätze mit T-Shirts und Vinyl macht, denn Spotify bezahlt einfach nichts.
Ja.
Gut, kommen wir zu den News.
News.
Da haben wir letztes Mal über die Apple Keynote gesprochen und eine Sache kam so ein bisschen hinterher erst raus, so ein bisschen.
Nee, sie haben es schon in der Keynote, haben sie gesagt, aber halt in einem kleinen Satz.
Aber mega, also ich habe es nicht aktiv verstanden. Um was geht's denn, Lukas?
We now support RCS.
Juhu, was ist das denn?
Das ist ein Kommunikationsstandard für, ja, nicht SMS, sondern, wie würde man das denn sagen, Handy zu Handy?
Kann man sagen, SMS-Nachfolger? Ist das ja, so eine?
Wahrscheinlich, ja.
Also iMessage und WhatsApp und so kennen wir ja alle. Und wenn man von Android zu Android SMS, dann ist das eigentlich keine klassische SMS mehr, sondern das ist dann dieser RCS-Standard, der halt ein bisschen mehr kann, auch so vor allem Bilder. Und ich finde es super, dass die Message-App das jetzt offensichtlich mit unterstützt. Das heißt, die gelben Nachrichten, die zwischen dem Blauen manchmal auftauchen können, die werden jetzt ein bisschen besser und ein bisschen featurereicher sein.
Ja, mussten sie aber auch. Also,
ja, genau, es ist die EU hat wieder, von der EU, genau.
Hat wieder zugeschlagen, aber ja.
Apropos EU, die zuschlägt, kommen wir später dazu, weil es gibt noch eine andere, es gibt noch eine andere Sache, und das fand ich relativ spannend. Es gibt eine neue Kamera-App.
Ja.
Es gibt eine neue Kamera-App. Und zwar fürs iOS, also für iPhone. Und die heißt Final Cut Kamera. Und das Lustige ist, die kann weniger und ist deshalb besser. Weil was kann die nämlich? Die nimmt relativ straight einfach das auf, was im Sensor ankommt. Und du kannst es dann in Final Cut eben auf einer professionellen Ebene nochmal besser nachbearbeiten, nochmal das Grading verändern, nochmal die Belichtungszeit, die Blende, also ist natürlich alles virtuell, aber das kannst du dann später verändern und du kannst damit Multicam machen. Das heißt, du kannst dann mit mehreren iPhones relativ straightforward mit Final Cut als Video-Editor-System dann Multicam-Aufnahmen machen. Und das fand ich schon relativ nice.
Das ist echt cool, ja.
Und ich glaube, das ist ein weiterer Grund. Also ja, machen wir uns nichts vor. Die Apple hat schon ein bisschen ein Problem, die Power und die Fähigkeiten von einem iPhone Pro irgendwie an den Mann zu kriegen, weil die meisten Leute brauchen es halt nicht. Und ich glaube, das ist jetzt mal so ein Schritt in die Richtung, diese professionellen Konsumenten von diesen iPhone- und iPad-Geräten auch zu bedienen.
Ja. Ja, damit nehme ich mein nächstes Musikvideo auf.
Kannst du, also ich glaube nicht, dass man da, also ich würde sagen, das sind keine Qualitätsabstriche, die man damit macht.
Ja, tatsächlich.
Im Gegensatz zu, was weiß ich, wie man sich jetzt von Blackmagic oder so irgendwelche Kameras anschaut. Jetzt kommen wir zur EU. Vorerst wird es keine Apple Intelligence in der EU geben. Wie hast du das gesehen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen Muskeln spielen und Apple schaut mal, wer hier der Boss ist.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich berechtigt, dass sie ja, also nach dem EU-Gesetz ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass sie so einen Feature nicht rausbringen dürfen, wenn das nicht in jeder Ding mit jeder anderen Plattform funktioniert.
Ja und nein. Also ich kann schon verstehen, dass es eine gewisse Unsicherheit gibt, aber die Art und Weise, wie Apple das kommuniziert hat und auch wie die Empörung bewusst provoziert wurde, ist, glaube ich, schon ein ordentliches Fuck you in Richtung EU.
Kann ich mir auch denken.
Ich glaube, es ist beides. Ja. Also vielleicht ist es tatsächlich eine Unsicherheit aus dieser gesetzlichen Situation. Die ist ja auch scheiße, weil es gibt keine wirklichen belastbaren Gesetze. Es gibt nur so eine Richtlinie. Es ist ja auch tatsächlich eine EU-Richtlinie, die gesetzgebende Kraft, die gibt man noch bei den Ländern. Also es ist alles so ein bisschen awkward, wahrscheinlich aus der US-amerikanischen Sicht von Apple. aber es wurde auch mit ordentlich Dampf dann in die Publicity gebracht und ich glaube, da ist so beides ein bisschen.
Ja, aber die Frage ist halt, ja, ich finde es halt irgendwo auch schade, dass die EU so viel tatsächlich dann immer blockt oder erzwingt oder hier und da. Ich meine, klar, Apple ist da nicht sonderlich gut in eine offene Plattform sein und andere Ökosysteme zu unterstützen. Aber, weißt du, Google musste ja jetzt zum Beispiel auch Maps aus der Google Search quasi rausnehmen, weil das ja dann nicht mehr neutral ist gegenüber anderen Maps-Plattformen. Und die dürfen ja nicht innerhalb ihrer eigenen Plattform das dann bevorzugen. Und am Ende weiß ich nicht, ob es jetzt nicht besser wäre, wenn da einfach dieser scheiß Maps-Button drin ist und wenn ich nach was suche, einfach direkt auf Maps gehen kann. Weißt du, das bringt doch dann auch dem Consumer am Ende nichts, wenn die Firmen dann halt sagen, ja, sorry, wir wollen halt aber auch irgendwo Revenue damit generieren, wenn wir halt Features entwickeln.
Ja, das ist so ein bisschen dieses, ich verstehe, was du meinst, und das ist auch so ein bisschen das Hauptargument dieser US-amerikanischen Blogosphäre, die sagen, hey, die Consumer wollen das ja.
Ja.
Ich glaube, die EU hat da die Consumer nicht so im Blick. Ich glaube, es geht da eher um sowas wie Marktmacht und das Schützen von einem potenziell nicht vorhandenen oder dadurch unterdrückten europäischen Markt. Also ich glaube, es ist letzten Endes Wirtschaftsprotektionismus,
ja,
weil man halt nicht möchte, dass europäische Player auf einer Plattform wie iOS nicht mehr stattfinden können. Also es gibt ja französische LLMs, die de facto jetzt ja ausgeschlossen sind, wenn Apple sagt, hey, wir haben unser geschlossenes LLM-System und wir sind eine geschlossene Plattform, wir haben eine große Marktmacht, eine große Marktabdeckung und andere Player lassen wir nicht auf unsere Plattform. Das kann schon auch ein Problem sein wird für die Wirtschaftskraft und für das Wirtschaftswachstum und für den Wettbewerb innerhalb von Europa. Das verstehe ich schon, aber ich denke, man muss es erstens besser kommunizieren, sowohl Richtung Konsumenten als auch Richtung betroffener Firmen, und man muss vor allem eine gescheite, verlässliche, einklagbare rechtliche Grundlage schaffen, und das gibt es halt momentan
ja
noch nicht.
Richtig. Und ja, ich weiß auch schon, was du meinst, obwohl man da in dem Punkt natürlich jetzt auch sagen muss, eigentlich war es ja sogar unerwartet offen, wie Apple das Ganze strukturiert hat und gesagt hat, dass da jedes mögliche LLM rein integriert werden kann.
Ja, nicht ganz. Also es gibt ja so ein Basis-LLM, das praktisch Apple mitschippt, und dann hast du nochmal so eine Stage drüber, wo dann zum Beispiel ChatGPT stattfinden kann. Und ich glaube, im Nachhinein wäre es besser gewesen und wahrscheinlich auch für die EU-Regularien besser kommunizierbar, wenn sie gesagt hätten, hey, da ist jetzt ChatGPT und Claude oder und Llama drin.
Ja.
Also das ist halt nicht so eine, weil das war aber auch in der Kommunikation. Also frag mal eine Feldwald- und Wiesen-Nachrichtenhörer, der hätte jetzt gesagt, ja, Apple integriert ChatGPT.
Aber weißt du, dann kannst du halt auch, du kannst es dann unendlich weit spinnen, weil dann könntest du auch sagen, ja sorry Apple, ihr könnt doch nicht Handys rausbringen mit nur Apple-Chips. Da muss dann schon auch mal ein EU-Chip in den Handys verbaut sein.
Ja, ich glaube, darum geht's nicht. Es geht um diesen Plattformgedanken.
Ja, aber das ist doch, das würde ich schon ähnlich sehen.
Aber wo kommen wir denn her? Wir kommen von einem PC, auf dem du alles installieren konntest. Und da ist es schon ein Rückschritt, diese geschlossene Plattform.
Ja, würde ich nicht mal sagen. Also wir kommen von einem Smartphone, was Apple quasi erfunden hat.
Ja, genau, das ist die amerikanische Sichtweise. Also da ist die Sicht, Apple hat es erfunden und Apple hat bis ans Ende aller Zeit ein Recht darauf, mit dieser Plattform zu agieren. Und eine europäische Sicht oder die vorherrschende europäische Sicht wäre halt, ja, es muss eine Aufteilung des Marktes geben. Apple kann gern die Runtime sein, Apple kann gern der PC sein, aber es muss dann einen offenen Markt geben, wo man dann letzten Endes alles drauf installieren kann. Das sind konkurrierende Sichtweisen. Und
ja, die Frage ist halt, ja, das kannst du halt irgendwie rein theoretisch für jedes Softwareprodukt oder jedes Hardware- und Softwareprodukt dann sagen, ja, weißt du, Maschine ist irgendwie Vorreiter in Launchpad-Dingern, ja, da muss aber auch ein anderes Launchpad-Programm drauf installierbar sein. Weißt du?
Ja, genau, es kommt halt, also ich glaube, irgendwann kommt es halt auf die Marktgröße an. Also ich denke.
Ja, aber, also Apple ist jetzt auch nicht, also hat nicht den meisten Marktanteil.
Nee, aber Android ist ja das gleiche in grün. Also da geht's ja auch dann darum, Google irgendwie zu bändigen. Also ich kann beides ein bisschen verstehen, aber ich will mich jetzt nicht, also die Sicht, die du übrigens vertrittst, Lukas, das ist so die typische amerikanische Sicht. Also das hätte jetzt einen
Job. Die habe ich aber auch, die habe ich nur in dem Aspekt gerade. Bitte nicht.
Ja, ja, verstehe sagen. Ich. Ja, ja, also insbesondere mit der gegenwärtigen amerikanischen Politik möchte man sich weder mit dem 81-Jährigen noch mit dem anderen identifizieren. Also genau, das ist so die Tür. Also ich würde sagen, so ein John Gruber, der würde genau sowas blocken. Der würde sagen, hey, Apple hat dieses Ding erfunden, die dürfen damit machen, was sie wollen. Und wenn du halt Apple nicht nutzen möchtest, dann nutze es halt nicht. Das verstehe ich
das,
auch in gewisser Weise.
Das heißt,
Weise.
Ich bin genauso gut wie John Gruber?
Dafür, Lukas, sind unsere Podcast-Klickzahlen leider ein bisschen.
Ja, das ist halt, wir wurden nur noch nicht entdeckt,
das
Markus.
Das ist halt ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dein Englisch ist auch nicht so geschliffen. Und
weiß ich nicht. Das ist schon sehr, sehr gut.
Und John Gruber darf immer den Cook-Tim, den Tim Apple interviewen.
Ja, da kommen wir
und
auch
wann,
noch hin.
Wann, Lukas, hast du zum letzten Mal den Tim Apple interviewt?
Du, ich schreibe immer mit dem, aber...
Und den Craig Federighi mit seiner tollen Frisur.
Die meinen halt, das ist ein zu großer Stage für die auch einfach.
Genau, die sind ein bisschen schüchtern, gell?
Ja, richtig. Ja. Ja.
Gut, also das ist schon, also ja, also wer diese Sicht mal hören möchte, dem sei irgendwie Stratagery oder auch... Also Stratagery ist nicht von Gruber, das ist von Thompson oder Withering, der Podcast empfohlen. Das sind so diese typischen recht liberalen amerikanischen Sichten. Und in so einer amerikanischen liberalen Sicht wäre natürlich Quarkus, die jetzt eine Open Source Foundation suchen, der blanke Kommunismus.
Ja.
War das super Überleitung,
das
oder?
Das war mega schlecht.
Quarkus, unser aller Lieblingsframework, sucht ein neues Zuhause. Wo ist es denn momentan?
Bei Red Hat.
Momentan ist es bei Red Hat, genau. Und da will man nicht mehr nur sein. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Man hat irgendwie gemerkt, und das verstehe ich auch, dass die, ähnlich wie bei Kubernetes und Google auch, dass die Contributions halt nicht so easy kommen von zum Beispiel IBM oder von anderen Stakeholdern in dieser Bubble, wenn da ein ganz großes, dickes, fettes Red Hat-Label drauf ist.
Richtig.
Und deswegen sucht Quarkus jetzt ein neues Zuhause und ich habe mich da auch ein bisschen an der Diskussion beteiligt. Und es boilt gerade down, kann man das so sagen? Es kocht sich gerade ein. Das ist auch kein cooles deutsches Wort. Also es kocht sich gerade ein auf Common House, Eclipse und Apache Software Foundation. Und ich glaube, Eclipse kennt man. Da wäre halt besonders cool, dass Eclipse auch die Mutter von dem Micro-Profile-Standard ist. Und von den Jakarta EE Standard. Und da, Lukas, wollte ich kurz drüber reden, ist das gut oder schlecht?
Ja, da haben wir schon mal außerhalb des Podcasts drüber geredet. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Wie du ja auch schon meintest, es sind ja jetzt schon Leute, die
genau, es sind jetzt schon
beim Microprofile mitarbeiten, auch im Ausschuss von Quarkus.
Genau,
mit
und es
drin.
Gibt jetzt schon Feature-Requests von Quarkus, die dann über SmallRide oder nicht über SmallRide dann irgendwann im Microprofile landen. Und ich glaube echt nicht, dass bei so einer stark strukturierten Foundation wie jetzt Eclipse, dass das da irgendwie zu Problemen oder
ich
zu
auch nicht. Also,
Klüngeleien käme.
Ich glaube, das ist voll okay so, wenn die bei der Eclipse Foundation wären.
Was ich spannend fand, ist Common House. Das wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Das ist aber der die Heimat von Hibernate.
Ah,
und
okay.
Von Jackson.
Okay.
Und von Open Rewrite. Relativ klein und fein, also die haben wirklich nur eine Handvoll Projekte und das fand ich dann doch relativ spannend, also dann irgendwie so unter dem Hibernate-Dach zu sein, das finde ich vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Und dann gibt's natürlich den absoluten Gruselladen, nämlich Apache Software Foundation. Und naja, ich bin da ein bisschen ein gebranntes Kind, weil ja Koshito gerade zur Apache Software Foundation wandert und also ich meine, man kann es auch in den Weekly-Protokollen nachlesen, das ist schon ein bisschen ein Chaos und schwierig. Also Ansprechpartner sind nicht so ganz klar, man muss irgendwelche Regularien erfüllen, die wahnsinnig schwierig sind und deren Sinnhaftigkeit man in Frage stellt und Passwörter und Code-Signing und das ist alles so und ich weiß nicht, ob das jetzt so das beste Dach wäre.
Ja, ich weiß auch nicht, also ich krieg halt von Hibernate und Jackson immer nicht so viel mit. Die machen schon immer irgendwie ihren Stuff, aber da finde ich Eclipse tatsächlich, glaube ich, am besten.
Also ich habe auch so einen kleinen Bias gegenüber Eclipse und ich würde mich wahrscheinlich am meisten freuen, wenn neben Microprofile, neben Java EE Quarkus dann das Mondlogo kriegt.
Ja.
Ich bin gespannt. Es ist noch nicht entschieden. Wie ein Flitzebogen bin ich gespannt. Scheiße, wir haben keine Überleitung.
Doch, genauso gespannt, wie wir für Giropay sind.
Oder? Es ist schlimm, ja.
Ja, Mann, auch nicht so gut. PayDirect?
PayDirect.
Was ist das?
Also, es gibt ja PayPal. Und das ist die Pest. Also, richtig. Das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, warum wir das nicht gut finden. Long story short, nach insgesamt 13 Monaten hat mein Verein sein Geld wieder.
Was? Ist es tatsächlich?
Ja, es ist wieder da. Unser Konto gibt es wieder. Wir buchen jetzt täglich ab.
Ja.
Long story short, es gab dann eine Initiative, ich glaube vor allem von der Sparkasse namens Giropay. Und das war lange Zeit echt scheiße. Das war gebunden an dein Online-Banking. Mhm. Und dann konntest du halt auch ähnlich mit so einer API wie mit PayPal relativ schnell bezahlen in Shops. Und ja, das war schon ein bisschen eklig. Aber es wurde besser. Und es war und ist jetzt echt geil. Also es ist besser als PayPal, finde ich.
Okay.
Weil die Anzahl der Klicks ist echt wahnsinnig reduziert, es ist wahnsinnig schnell und die User Experience ist wirklich hervorragend und es kostet halt fucking keine Gebühren, weil unter der Haube ist es einfach eine normale Überweisung.
Aha, ja, cool.
Aber die Sparkassen stellen es ein.
Scheiße.
Weil der Marktanteil ist einfach
wird zu wenig genutzt,
viel
oder?
Zu gering, also in niedrigen Prozentbereichen, also irgendwie so 1-2%. Und die Leute klicken halt immer noch irgendwie auf PayPal und deswegen lohnt sich der ganze Laden nicht mehr und es wird zu Ende des Jahres eingestellt. Und das finde ich echt schade, weil es gibt jetzt wirklich keine Alternative mehr zu PayPal und Klarna und das ist schon ein bisschen traurig.
Ja.
Weil Klarna...
Also ich habe es noch nie genutzt.
Genau, also warum finden wir Klarna nicht gut? Klarna ist eine schwedische Firma, die halt vor allem umstritten ist, weil sie wahnsinnig einfach und wahnsinnig teure, ausbeutende Consumer-Kredite anbietet, die halt sehr schnell dafür sorgen, dass sich vor allem junge Leute massiv überschulden.
Ja, vor allem Leute, die halt auch Finanzen überhaupt nicht checken und auch nicht im Griff haben und so und dann irgendwie pay later, pay in Raten und so. Das habe ich tatsächlich sogar auch schon mal gemacht, was halt mega dumm ist einfach. Aber man denkt sich halt in dem Moment, ey, das will ich mir kaufen. Geil, dann kann ich es einfach abbezahlen.
Ist so einfach. Man kann halt einfach sagen, man hat's und man bezahlt's nicht.
Nee.
Und was es halt nicht besser macht, ist, dass der einzige, ich sage jetzt mal, trotzdem noch halbwegs verbreitete Dienstleister, nämlich Sofortüberweisung, auch noch da dazugehört. Und das Problem bei Sofortüberweisung ist ja, dass die sich nach wie vor über irgendwelche Clickbots, also über Robotic Process Automation, dann in dein Online-Banking einloggen und das ist halt komplett scheiße. Also da gibt man von der TAN bis zum Passwort reicht man da alles durch und das ist halt auch kacke. Also ja, es ist echt traurig. Also wenn ihr irgendwie ein Startup gründen wollt, dann macht bitte irgendwie das Bezahlen in Europa irgendwie geil.
Ja, tatsächlich. Naja.
Kommen wir zum Thema der Jetkontrolle. Das ist ein gutes Ergebnis geworden. Was war der Hintergrund? Es gab Bestrebungen, das war vielleicht auch ein bisschen aufgebauscht, aber es gab Bestrebungen innerhalb der EU, dass es möglich sein soll, einen beliebigen Anbieter von einer Chat-Plattform zu geben, zum Beispiel WhatsApp, um diesen Anbieter dann per gerichtlichen Beschluss dazu zu bringen, gewisse oder selektiv Chat-Nachrichten und vor allem versendete Bilder und Fotos rauszugeben. Und es geht natürlich nur dann, wenn man die Ende-zu-Ende-Kryptografie aushebelt. Das heißt, es wäre dann ein Gesetz geworden, welches WhatsApp und Co. dazu zwingt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzugeben, sodass man die Chat-Protokolle rausgeben kann. Und das Ergebnis ist jetzt, dass es erstmal vom Tisch ist. Das heißt, dass dieses Gesetz nicht zu Trage kommen wird.
Ja, das ist doch ganz gut.
Ist gut. Ein bisschen traurig ist natürlich wieder der Aufhänger. Es geht um die Darstellung von sexuellem Missbrauch von Kindern, welches offensichtlich vor allem bei Telegram und WhatsApp wohl ein Ding ist, was ich widerwärtig finde.
Ja.
Aber auch da wieder, man sollte nicht die Security, die eingebaute Sicherheit aufgeben, denn die Kriminalität, die dann Huckepack auf einer schlechten Krypto passieren kann, ist nicht zwangsläufig besser oder schlechter als das, was man versucht damit zu verhindern.
Ja, genau.
Kommen wir zu einem spannenden Thema, wie ich finde, nämlich Maven, beziehungsweise die Firma, die dieses Open-Source-Projekt Maven betreibt, hat sich beschwert.
Aha, über was denn?
Mitbekommen?
Nee.
Und zwar ist es tatsächlich so, dass sie über die Jahre hinweg ein exponentielles Wachstum ihres Egress-Traffics wahrgenommen haben.
Okay, krass.
Und sie liegen jetzt im Jahr 2023 bei, lass mich mal schauen, ob es irgendwo steht, bei einer gigantomanischen Anzahl.
1 Trillion.
Ja, 1 Trillion. Ich glaube, das sind Terabyte.
Downloads.
Ja.
Ja, nee, Terabyte steht da jetzt nicht,
ja, steht
oder?
Da nicht da. 1 Trillion Downloads von Artefakten. Genau, die Bandwidth haben sie jetzt gar nicht angegeben.
Ja.
Und was kommt raus? 83% der Bandbreite kommt von 1% der IP-Adressen. Und rate mal, wem diese IP-Adressen gehören.
China?
AWS und Google.
Ach so, okay.
Ja, also was bedeutet das? Das heißt, das ist halt, bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel von dir gerade, stell dir das mal vor, du bist irgendwie nicht mit Coolify auf deinem eigenen Rechner, sondern du bist so eine AWS-Build-Pipeline.
Mhm.
Die scheren sich halt einen Dreck drum, dieses Zeug zu cachen,
ja,
sondern die ziehen halt für jeden fucking Build von jedem fucking Branch, von jedem, du hast gerade vorhin ein Feature genannt, dass zum Beispiel auch Branches deployed werden können. Dazu müssen sie natürlich auch gebaut werden. Die ziehen halt von jedem fucking Artefakt, das sie runterladen, direkt auf Maven Central durch, ohne einen lokalen Proxy zu haben. Und genau das ist das, was so Native jetzt ankreidet, dass die am meisten von diesem Open Source Infrastrukturprojekt Gewinn machen, dass die zu blöd sind, überhaupt mal so ein Proxy einzurichten. Und ich finde, das ist ein berechtigtes Argument und ich hoffe, dass es jetzt gehört wurde.
Ja, könnte man vielleicht auch mal irgendwie was an die donaten, ne?
Ja, oder halt so, oder genau, oder spendiert denen doch einfach mal Bandbreite oder
ja,
alleine schon irgendwie einen Proxy oder einen Mirror von Sonatype vielleicht direkt in AWS und Google Cloud maintainen zu lassen, wäre vielleicht auch mal sinnvoll.
Ja.
Andererseits muss ich halt sagen, Sonatype tut sich auch keinen Gefallen damit, wenn sie das Produkt, welches so ein Repository anbietet, nämlich den Nexus, wenn sie das so scheiße open sourcen, dass man es halt nicht benutzen kann,
ja,
das hilft halt auch nicht. Also
ja, tatsächlich.
Ein Grund, warum wir es nicht verwenden, ist halt, weil das Pricing und der Open-Source-Schnitt eher zugunsten von Sonatype ist und zu Ungunsten unseres Geldbeutels.
Ja.
Und deswegen benutzen wir das nicht. Und das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum das nicht gut funktioniert.
Ja, tatsächlich. Schade.
Schade ist auch, wenn man eine AI deaktivieren muss, weil sie ein Copycat ist. Hast du es mitbekommen, Figma?
Nee, tatsächlich nicht. Bin ja nicht so interessiert an AI-Sachen.
Ja, also lustige Geschichte. Figma ist, was ist ein Figma? Wie kann man das am besten beschreiben?
Wie nennt man das denn?
Mockup-Tool vielleicht. Ja, also Mockup. Es ist eigentlich so ein bisschen geboren als Design-Tool, so ein bisschen Illustrator für im Web. Aber die meisten nutzen es tatsächlich, um damit Mockups zu machen, also UX-Design. Und die haben eine AI eingeführt, wo man halt sagen kann, hey, mach mir doch mal ein Design für eine Weather-App.
Ja.
Und dann war der Skandal, dass dann zwar 5 Alternativen kamen, die aber alle fast eine 1:1 Kopie von der Apple Weather-App waren.
Wow.
Ja, also man konnte, das war so die Story, die dann letzten Endes den Genickschuss gebracht hat, egal was man getan hat, jede Weather-App, die diese AI generiert hat, war halt relativ klar ein Rip-Off von der iOS Weather-App von Apple. Und das war dann so ein großer Skandal, dass der CEO von Figma, Dylan Field, das Ding dann wieder zurückgerollt hat.
Ja, AI wird uns alle ersetzen.
Zumindest die Weather-App von macOS.
Ja.
Jetzt haben wir noch ein paar Security-Themen. Da würde ich tatsächlich nur so ein bisschen atmosphärisch drüber gehen, weil wir sind schon bei 1:15 Stunden. Ich glaube, wir machen noch kein Thema der Woche. Ja,
ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt.
Wir haben so viel gesammelt. Also es ging heute gestern glaube ich schon eine Headline rum. SAP AI Vulnerability. Also zwei Clickbaits in einem Titel. Nee, 3 gleich. SAP AI und Vulnerability. Das ist natürlich genau das, was die Leute hören wollen. Aber es war letzten Endes eher eine ganz klassische Remote Code Execution. Und zwar war es so, dass die von SAP bereitgestellte AI halt Code ausführen kann. Also du konntest dann so Rack und Functions halt in der AI ausführen und turns out, du konntest dann halt auch irgendwie Docker-Kommandos ausführen.
Wow.
Und genau das ist halt das, was dann die Vulnerability war. Also es war jetzt nicht ein Data Leak, dass irgendwie die ganzen Kundendaten exposed waren, sondern es ging dann hauptsächlich darum, dass man halt Remote Code Execution auf den Cloud-Kisten, auf den AWS-Kisten von SAP machen konnte, die bei Amazon laufen. Und das war es dann eigentlich auch schon.
Ja, okay.
Polyfill, Lukas.
Ja, das war tatsächlich relativ interessant.
Sehr spannend. Wir wussten eine Zeit lang auch nicht so wirklich, was das ist. Und
ja, und was der Angriffsvektor ist und was jetzt tatsächlich davon betroffen ist und so.
Nebulös. Aber,
genau, es gibt so ein Tool. Also generell, was ist Polyfill? Man hat ja erstmal das Problem, dass man auf ganz vielen verschiedenen Browsern läuft und die haben ganz viele verschiedene Versionen und Sachen, die von Webstandards unterstützen. Jetzt gibt es da so eine Technologie, die nennt sich Polyfill, die quasi für ältere Browser und ältere Versionen Features enablen, die aber gar nicht im Browser mit drin sind. Quasi so nachreichen, dann quasi so diese
fast schon reimplementieren, also die implementieren genau. Halt so JavaScript-Features oder generell Features von ECMAScript, die halt noch nicht da waren, so dass man sie verwenden kann.
Die hat man meistens auch nur für den Internet Explorer gebraucht, weil der einfach nie geupdatet wurde, aber die Hälfte des Internets hat noch den Internet Explorer benutzt. Das ist heutzutage eigentlich nicht so wichtig mehr. Diese Polyfills braucht man heutzutage eigentlich auch fast
viele
gar nicht
haben
mehr.
Die halt Legacy noch drin, weil richtig, es war richtig. Cool und es hat dafür gesorgt, dass es früher mal ging und man hat es halt nicht rausgenommen.
Und das Ding ist halt, man muss diese Polyfills anhand vom Browser nachladen. Das heißt, man muss dann erkennen, okay, welche Version vom Browser läuft da, was für einen Browser läuft da, dann spiele ich da X Polyfill, Y-Polyfill ein und dann wird das halt nachgereicht. Jetzt gab es da einen Tool, einen Service, der quasi genau das bereitgestellt hat, dass er quasi erkennt, okay, von welchem Browser wird das requested, dann brauche ich Polyfill X und Polyfill Y und das nannte sich Polyfill.io.
Und das war auch deshalb so beliebt, weil es halt genau diesen Service anbietet. Das heißt, es hat dem Browser genau das richtige Polyfill ausgeliefert, so praktisch als Logik drin, ohne dass man jetzt irgendwie eine komische Browserweiche in seinem JavaScript-Code gebraucht hat.
Genau. Das heißt, man musste dann nichts machen, außer dieses Polyfill.io-Skript damit reinpacken. Und das lädt man oder das hat man von diesem Service halt einfach von einem CDN, nennt man Content Delivery Network, aber von Polyfill selber sich geholt.
Polyfill.io.
Genau, Polyfill.io. Ne? Das ist immer nochmal eine Unterscheidung, weil Polyfill ist eigentlich nur ein Feature. So, jetzt ist das aber passiert, dass derjenige, der diesen Service geschrieben hat, also dieses Skript, was quasi, wo du man requesten kann und dann macht er da irgendwas mit, der Typ hatte noch nie diese Domain Polyfill.io. Der hat nur diesen Service geschrieben. Und diese Polyfill.io-Domain wurde vorher von irgendjemand anderem verwaltet. Jetzt wurde die aber verkauft.
Und zwar eigentlich so völlig random. Also entweder Domain ausgelaufen oder irgendwo.
Oder jemand hat gesagt, ey, voll geiles Angebot hier. Will ich
irgendwie Geld mitmachen.
Genau. Und das wurde an eine chinesische Firma verkauft. Und da haben Leute auch schon gewarnt im Februar diesen Jahres und meinten, ey, diese Domain wurde hier gekauft. Wir müssen sehr aufpassen mit den CDNs, die wir da ansprechen, weil wenn da ein malicious actor einfach diesen CDN austauscht und diese JavaScript-File da zu einer anderen macht in dem CDN, dann haben wir ein Problem.
Turns out, wir haben ein Problem.
Ja, genau. Das ist nämlich genauso auch eingetroffen und die haben da einfach haben in diesem Polyfill.io-Ding, CDN, haben sie quasi das Skript ein bisschen angepasst, haben dann da Sachen reingepackt, die so aussehen wie Google Analytics, nämlich Googie Analytics, haben die da reingepackt. Und das fällt auf den ersten Blick gar nicht auf, da wird dann ein Skript mehr geladen und da kann man dann aber schon ganz schön viele Daten abgreifen mit. Und vielleicht sogar auch User-Data, vielleicht Passwörter abgreifen. Und davon waren ganz schön viele Webseiten betroffen, weil wirklich ganz schön viele Leute einfach dieses Polyfill-Skript dann noch mit in ihrem HTML halt drin hatten.
Genau, klassische Supply-Chain-Attack. Und auch da wieder ein klares Indiz dafür, hey, hoste doch den Shit mal alles selber. Und das ist tatsächlich jetzt auch was, um jetzt wieder an das Thema weiter oben zu kommen. Ich will auch in der Web-App, die wir jetzt mit der Förderung machen, ich will einfach alles selbst ausliefern. Ich will diese ganze CDN und Google Fonts und Schlag mich tot Klamotte. Ich glaube, das ist einfach ein riesiges Einfallstor für irgendwelche Malware und irgendwelche Supply Chain Attacken, dass man das einfach sein lassen sollte.
Ja, klar. Man ist da halt natürlich. Wie sehr vertraust du Third Parties, ne? Und wie sehr kannst du denen vertrauen, dass da auch keine Security Vulnerability reinkommt? Weil, ja, was jetzt natürlich schon passieren könnte, wäre auch, wenn jetzt jemand Google Fonts hackt und dann ein malicious Skript in irgendeine Font mit reinpackt oder so, dann könnte das genauso passieren. Und ja, genau deswegen meint Markus auch, paketiert doch eure Sachen einfach selbst, liefert die selber mit aus und dann kann sowas eigentlich nicht passieren. Das Einzige, was dann passieren kann, ist, wenn eine NPM-Dependency da eine Supply-Chain-Attack passiert, das heißt, da wird ein Repo übernommen, du ziehst dann die neue Version auch an, dann lieferst du das Ganze noch aus und da ist dann das malicious Ding mit drin. Das kann halt passieren. Aber das
kann
ist,
auch passieren, also
das dauert länger als so ein CDN-Skript und ist teilweise, ja, ich würde jetzt nicht sagen unwahrscheinlicher, aber kann zumindest schneller mitigiert werden.
Kann schneller mitigiert werden, weil du halt selber die Kontrolle hast. Und es gibt halt Tools, die dann, ich meine, wir haben selber welche im Einsatz, sowas wie Dependency Track, die sowas dann zumindest kontrollierter scannen können, als jetzt irgendein random Import from was weiß ich wo, welches man oben in den Header reingeworfen hat.
Ja, lustigerweise hat Cloudflare da relativ schnell reagiert und meinte, tauscht doch einfach euer CDN-Polyfill.io-Script mit unserem CDN aus, was auch eine valide Mitigation einfach ist, weil das ist das gleiche Skript und dann hast du kein Problem mehr damit. Das Lustige war bloß, es gab dann so einen Dump von Seiten, die davon betroffen waren, wo jemand einfach mal so einen random Scan gemacht hat. Und lustigerweise war Cloudflare selber betroffen, nicht in ihrer Mainpage, aber in ihrer Statuspage. Potenziell nicht ganz so schlimm, aber trotzdem sehr, sehr lustig, weil, ja, Cloudflare hier, großes Security-Ding und
Piggyback dann die PR mit rübernimmt und
vor allem
als White Knight darstellt.
Genau, vor allem haben die auch als Cloudflare-Service für alle Seiten kostenlos aktiviert, dass die quasi, ne, die proxyen ja die Requests und können dann auch noch was mit dem Payload machen. Und was die tatsächlich auch gemacht haben, ist dieses Polyfill-Script mit ihrem Script austauschen, aber in deren eigenen Status-Page war halt noch das Polyfill-Ding mit drin, also sehr geil eigentlich.
Ja, ungünstig. Wollen wir TeamViewer machen? Ich glaube, das ist relativ wenig. Dann eine weitere Sicherheitslücke war Regression. Da war wieder der SSHD im Visier. Das war ja schon mal mit XZY.
Exet einfach
nur ein Problem. Was ist da passiert?
Ja, also es gibt anscheinend irgendeine Race Condition, die früher auch schon mal aufgefallen ist, innerhalb vom C-Code von dem SSHD-Daemon, in den man quasi gewisse, also irgendwie einen Overflow erzeugen kann und dann...
Und dann halt potenziell eine Remote-Code-Execution.
Genau.
Wobei es klang am Anfang ein bisschen heißer, als es dann am Ende war, vor allem, weil sie viele der POC und der Exploits, die dann aufgekommen sind, dann doch eher entweder als Hoax oder direkt als Malware erwiesen haben. Nichtsdestoweniger.
Aber das Geile war auch, der Originalartikel meinte, glaube ich, auch, diese Security Vulnerability ist noch nicht geproved to work auf einem 64-Bit-System. Alleine diese originale Vulnerability, glaube ich, haben sie nur in Lab Conditions auf einem 32-Bit-System reproduzieren können.
Genau, und genau diese Dinge waren am Anfang nicht ganz so klar. Also nicht desto weniger, patcht einfach euren SSHD. Der müsste mit Upget, Update, Upget, Install oder Upget, Upgrade oder YAML oder was auch immer verwendet, relativ zügig dann gepatcht worden sein. Es ist noch so ein bisschen nebulös, wie groß der Angriffsvektor tatsächlich war. Es gibt offensichtlich ein paar, wie du schon gesagt hast, Lukas, ein paar Lab-Bedingungen oder ein paar Lab-Szenarios, wo es geklappt hat, aber jetzt wirklich reproduzierbar mit einem 64-Bit-System eher jetzt nicht so.
Und auch nicht so heikel wie jetzt zum Beispiel das Exet. Also
ja, genau.
Ich glaube nicht, dass es da tatsächlich...
Oder Log4Shell, dieser Ebene hat sich die Sache nicht bewegt, obwohl es auch einen Namen gekriegt hat, Regression heißt dieser Bug.
Ja, jetzt ist die Frage, machen wir jetzt eigentlich noch ein Thema der Woche?
Nee, kein Thema der Woche, gut. Aber lass uns wenigstens die News noch kurz durchpeitschen.
Die ich auch gar nicht mehr interessiert, oder? Ach nee, es sind noch Hardware, aber das interessiert mich ja auch nicht.
Hast du einen Staubsauger, Lukas?
Ja, aber keinen von Dyson.
Das ist keinen von Dyson. Also ein Staubsauger ist ja laut und da braucht man doch Noise Cancelling Kopfhörer.
Stimmt, das ist die Story.
Das ist die Story, genau. Also Dyson macht einfach wahnsinnig laute akkubetriebene Staubsauger.
Und wahnsinnig teuer.
Ich habe einen, Lukas, die sind super.
Aber die sind verdammt teuer. Also.
Ja, sie sind schon teuer und ich glaube auch, dass so ein China-Rip-Off wahrscheinlich genauso gut ist.
Ja,
long story short, Dyson hat jetzt nicht nur überteuerte Staubsauger, sondern auch überteuerte Kopfhörer. Man kann sich jetzt einen wahnsinnig customizable Dyson On-Track-Kopfhörer kaufen. Der sieht so ein bisschen aus wie heißt dieses AirPod Max?
Ja, genau.
So sieht er aus und ist auch genauso teuer. Er kostet nämlich $500 und ist ein Hi-Fi Noise Cancelling.
Noise Cancelling.
Wäre schade, wenn man keine Nase mehr hatte. So ein Noise Cancelling Kopfhörer-Ding, ein bisschen bunt, ein bisschen.
Ich muss dir mal vorstellen, also sorry. Ich meine, Dyson macht schon auch irgendwo coole Produkte und so.
Ja, ich glaub,
aber warum zum Fick denn einen Kopfhörer für $500? Da kann ich mir AirPods Max von kaufen einfach.
Ich glaube, dass Dyson so ein bisschen dieses, ist ein bisschen enterprisigeres Teenage Engineering. Ich glaube, die sind wahnsinnig designgetrieben.
Ja, ist die Frage, ist das ein Teenage Engineering oder ist es ein Snapchat?
Es ist eher ein Snapchat, glaube ich. Also ich glaube, es ist so ein leicht verunfalltes Teenage Engineering, genau. Ohne diesen Kultfaktor.
Weil ich sage jetzt da nicht, boah, Alter, das hat schon irgendwo Style oder so. Oder so Finesse. Ne? So bei Teenage Engineering sage ich wenigstens so, ja, okay, das gibt mir schon irgendwas.
Das hat so eine Art arty Approach.
Genau.
Man kann so ein sagen, bisschen, boah, das ist schon so
zumindest Kult, so ein bisschen so wie so ein Art Piece. Ne? Aber das sind einfach halt, also weiß ich nicht. Hässliche Kopfhörer.
Plastikbomber. Gut, also schaut es euch an, wenn ihr Dyson unterstützen wollt, dann könnt ihr Kopfhörer kaufen beim Staubsaugen.
Mega.
Ich habe was ausprobiert und zwar, ich fange anders an. Ich habe ja einen E-Reader, auf dem ich tatsächlich ab und zu Bücher lese.
Nee, viel besser. Du kannst lesen?
Ich kann lesen, Lukas.
Krass.
Ja, das staunst du. Du liest nicht so gern, gell?
Ich hasse Lesen. Nee, ich kann auch nicht lesen.
Okay, ja. Also ich habe tatsächlich ein Kindle und es ist halt schon eine wahnsinnig zugedübelte Plattform. Also volle Kanne zugedübelt. Und also man kann die E-Books nicht runterladen. Es ist alles in diesem Amazon-Universum, da irgendwie ein anderes EPUB drauf zu kriegen, ist irgendwie eine halbe Doktorarbeit. Und es ist einfach scheiße. Wenn man so wie ich jetzt vielleicht auch mal Bücher, Fachbücher vom Verlag direkt, also Manning oder O'Reilly, die liefern dir immer ein EPUB mit. Und das würde ich halt schon ganz gern auf einem E-Book-Reader lesen. Und ich lese das momentan immer auf dem iPad. Warum? Weil Apple Books halt in der Lage ist, auch relativ offen, also für Apple relativ offen, mit EPUBs und PDFs umzugehen. Was ist das Problem vom iPad? Es ist halt nicht gut für dauerhaftes Lesen. Also mal schnell eine Zeitung lesen oder so ist schon toll, aber jetzt eine Stunde an einem Roman oder einem Comic da auf dem iPad rumzuschauen, ist jetzt auch nicht so geil mit dieser Beleuchtung, mit dieser Art von Display. Und deswegen habe ich mich mal in den Osiander, unser Nachbar, reingestellt und dort den neuen Tolino Color gesehen.
Mhm.
Das ist nämlich ein farbiger E-Book-Reader und er ist überraschend gut. Also dafür, dass es ein deutsches Produkt ist und eine offene E-Book-Plattform ist, ist echt ein tolles Ding. Es kostet 200 € und es ist von der, ich würde es mal sagen, von der Bild-Refresh-Dauer ein bisschen langsamer als der Kindle.
Okay, krass.
Ja, schon.
Ist schon langsam. Schon sagen. Ja.
Es ist vielleicht ein bisschen dicker. Aber die Farbigkeit ist schon geil. Also da waren dann auch so ein paar Animes, Mangas drauf. Animes wären jetzt nicht so geil.
Ein FPS.
Ein FPS, wahrscheinlich nicht mal irgendwie 0,2 FPS. Ein paar Mangas drauf und es war schon okay. Also natürlich sieht man ein bisschen die Palette, also die Farbpalette. Man sieht halt so, was weiß ich, wie wenn es halt irgendwie ein 32-Bit PNG oder sowas wäre, sieht man schon ein bisschen so die Artefakte von der Palettenreduktion, aber für einen Comic ist es komplett fein.
Ja, cool.
Also wenn man wirklich jetzt so eine halboffene, natürlich ist es nicht komplett offen, aber so eine halboffene Plattform, wo man auch seine EPUBs, die man von den Verlagen direkt oder von einem Fachmagazin-Abo oder wie heißt dieses Bundle Hunt, gibt es noch Bundle Hunt? Oder
Humble Bundle.
Humble Bundle, genau, Bundle Hunt gibt es auch. Also wo man dann halt einmal so einen Sack voll E-Books mal kriegt, kann man damit relativ gut managen und das ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative zum Kindle und ich bin echt überlegen, mir es zu kaufen, vielleicht nicht sofort erstmal abwarten, ob es irgendwelche Kinderkrankheiten gibt, aber ich fand es relativ angenehm.
Ja, cool.
eine News zum Schluss, bevor wir dann das Thema der Woche geflissentlich überspringen. Unser aller Lieblings.
Da will ich mal wissen, wer von euch nutzt noch BeReal?
Lukas, es ist, also erstmal.
Das möchte ich einfach mal von unserer Audience hören.
Von deiner Audience. Ich scroll mal kurz durch mein BeReal durch. Wer benutzt es? Unsere gemeinsame Freundin.
Die Artist?
Ja.
Ja, okay.
Ein Student von mir, ein Werkstudent von uns, ein Freund von mir.
Welcher Werkstudent von uns benutzt das?
Sag ich dir nachher.
Okay.
Mein Nachbar, ein Student von mir, ein zweiter Werkstudent von uns, ein Student von mir, mein Bandkollege.
Zweiter Werkstudent von uns?
Ja, ein zweiter Werkstudent von mir.
Das ist ja peinlich.
Der Forstpraktikant, der über uns arbeitet. Ein weiterer Freund von mir, ein Freund von mir und ein Artist von einer befreundeten Band. Und das war jetzt nur, also BeReal war vor drei, ja, vor ein paar Minuten. Also das war jetzt schon ordentlich, glaube ich. Also es ist ein Ding in der
Gen Z. Und jetzt will ich von unserer Audience
hören. Ja, genau. Sagt uns mal, schickt uns mal euer BeReal. Wir folgen, also ich folge euch. Dann Long Story Short, es wurde von Voodoo gekauft. Und das ist echt scheiße.
Wer ist denn Voodoo?
Ist so eine Schlumpfbärenbude.
Ja.
Ja. Also so Paper.io, Helix Jump.
Nee, kenne ich gar nicht. Ach doch, so Game-Dinge.
Absolute Trash-Games.
Oh, so absolute Dinge. Ja, doch, das habe ich schon mal gehört.
Absolute Vollkatastrophe. Und das Schlimme ist, die haben jetzt halt diese ganzen Ads für diese Quatschspiele, die kleben die jetzt halt in BeReal rein.
Oh mein Gott.
Das heißt, du machst BeReal auf und hast dann irgendwie so ein scheiß Helix Jump Video animiertes Knallbunt Bonbon Ding.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, wie zum Fick macht BeReal denn Geld? Also dieses BeReal.
Ja, offensichtlich nehmen sie sich an Voodoo verkaufen.
Ja, richtig. Also ich hätte auch keine andere Möglichkeit gesehen, das irgendwie zu monetarisieren. Also in den Discover Tab geht man ja auch einfach nicht.
Ja, klar, also das
so,
ist...
Das juckt ja auch wirklich gar keinen. Du willst einfach nur die Dinger von deinen Freunden sehen und das zahlt sich ja nicht. Also, da verdient man ja kein Geld mit.
Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, ob es hier irgendwo steht. Also, sie haben immerhin mal 90 Millionen eingesammelt und sie wurden gemerged für 500.
Smart, ja.
Smart.
Ja, ist tatsächlich also, smart.
500 Millionen.
Hätte das doch mal Clubhouse gemacht.
Clubhouse, das ist ja eine gute Frage, was eben passiert ist. Also wenn ihr übrigens mal wissen wollt, wo man solche Daten sieht, Crunchbase, das ist die Datenbank, die von der Presseplattform TechCrunch maintained wird. Da steht sowas echt drin. Also du hast dann wirklich so Informationen zur Firma, auch tatsächlich zu unserer, was wir vielleicht mal mehr oder weniger gut finden. Und da steht dann wirklich drin, wie viele Investoren hast du, welches Funding gab es. Das sind dann halt alles so die Leaks und die Pressemitteilungen werden dann halt so eingesammelt. Und da steht jetzt halt drin, dass die für 500 ihren Merch hatten. Aber jetzt interessiert mich tatsächlich Clubhouse. Weil das war ja so ein ähnlicher Hype, das kann man schon so ein bisschen,
Fall.
So ein bisschen vergleichen, ja. Glaube ich. Die haben immerhin 110 Millionen Funding, also 20 mehr als,
Ich finde es auch immer so interessant, in der App Funding zu stecken, die noch keinen Cent abgeworfen hat. Das ist,
naja, also, was ist die Idee?
Ja, also, dass man halt Reichweite hat.
Nee, die Idee ist, dass du halt ausbezahlt wirst. Also, du hast jetzt, was weiß ich, du bist Early Stage Funder von BeReal.
Ja, und dann wird's noch größer.
3 Millionen reingesteckt und hast du für 20, also sagen wir es mal, 3 Millionen für 20%. Das wäre so ein klassisches Early Stage Funding. Und wenn du dann die 20% gehalten hast, dann hast du jetzt von den 500 Millionen, lass mich kurz rechnen, 100. Das heißt, du hast 80 Millionen verdient.
Ja.
Also.
Wird sich ja zeigen dann.
Ja, also das ist halt Gießkannenprinzip. Also ja. Das, also
ja, verstehe ich schon.
Genau, also 80 Millionen durch 2 Millionen, das heißt, wenn nur jedes 40. Investment von dir oder jedes 39. Investment von dir diese Growth Rate hat, dann passt es soweit. Und Andreessen Horowitz war tatsächlich Lead Investor, das heißt, das ist so ein Großinvestor, der hat jetzt halt hier auch mal wieder einen schönen Exit gemacht, was vielleicht auch ganz okay ist.
eine News haben wir aber noch in Merchant Acquisition, die mir gerade eingefallen ist.
Welche denn?
AVM wurde gekauft.
Oh, oh, ganz traurig.
Und das ist tatsächlich sehr, sehr traurig. Also wer AVM nicht kennt, ihr kennt AVM. Und zwar Fritzbox. Die hat, also hat jeder zumindest schon mal in seinem WLAN Select Screen gesehen, wenn ihr nicht selber eine Fritzbox habt. Das ist der Hersteller von Routern aus Deutschland, die wirklich Top-Qualität liefern. Also wirklich Top-Notch-Router mit einem Support von alten Geräten, die man sich nur wünschen kann. Weißt du, da sieht selbst Apple schlecht gegen aus. Und ja, AVM wirklich tolle Marke. Die machen super Produkte, auch nicht nur Router, sondern auch Smart-Home-Geräte.
Und die sind halt einfach stabil auch. Also ich bin auch ein großer Fan davon. Das ist halt einfach rock-solid. Das ist gute Handwerksarbeit. Da weiß man, was man hat.
Da hat man auch einfach mal eine deutsche Marke, die man ohne irgendwelche Hintergedanken unterstützen kann, ohne dass man sagt, ja, da muss man jetzt aber ein bisschen abspecken. Nee, die Geräte von AVM sind top-notch. Die sind in anderen, also im Vergleich zu anderen Router fast immer die besten. Und ja, die wurden jetzt leider von einer Investmentfirma gekauft.
Ja, die wahrscheinlich jetzt, also wozu kauft es eine Investmentfirma? Die blasen die jetzt auf und verkaufen es dann weiter.
Ja,
es ist eine luxemburgische Investmentfirma und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert.
Das wird untergehen, also hundertprozentig. Keine Investmentfirma wird sagen, ja, also so einen langen Software-Support von den alten Geräten, das machen wir weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
glaube ich auch nicht. Also was Ähnliches ist ja mit Linksys passiert. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst von früher. Das war ist dann irgendwie in Cisco übergegangen. Das war auch so eine mega Open-WRT, diese ganzen WRT-Dinger.
Ah, ja.
Die waren damals mega beliebt. Und auch, dass es irgendwie, nachdem es dann verkommerzialisiert und Investoren reinkam, ging es dann nur noch den Bach runter. Ich bin gespannt,
sehr schade. Was
dann aus AVM und der Fritz-Marke werden wird.
Die Frage ist, welchen Router hole ich mir dann? Also, weiß ich nicht.
Tja.
Ja.
Kommen wir zum Code der Woche.
Genau, den habe ich ausgesucht. Was war denn das nochmal?
Posting.
Ach ja, genau. Und das kannte ich, möchte ich kurz sagen, auch schon vor dem heutigen Console Dev. Bevor du mir jetzt wieder accused, dass ich hier einfach nur die Sachen aus Console Dev klaue. Nein, das kannte ich schon vorher, weil ich glaube ich irgendwo gesehen habe, ich weiß nicht mehr wo. Und zwar ist das ein, also ihr kennt ja wahrscheinlich, wenn ihr in der Tech-Industrie arbeitet, APIs, habt ihr alle schon mal gehört. Beliebt sind da so REST-APIs und so, es gibt da auch SOAP, was ziemlich scheiße ist. Und jetzt will man da ja aber irgendwie mit dieser API interagieren und am besten vielleicht nicht nur über Curl oder so oder WGET, weil das ist schon relativ cumbersome und wie setze ich dann Header und dann muss ich die Syntax nachgucken und so. Da kennt man vielleicht sowas wie Postman. Das wurde jetzt aber auch schon sehr stark kommerzialisiert und hat tatsächlich auch Feature verloren, die es vorher hatte in der Free-Version, was auch sehr schade ist. Und daher, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur im Terminal verbringe, gibt es hier eine coole Alternative, die nennt sich Posting. Und das ist ein API-Explorer-Client im Terminal. Und das ist tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Da kann man dann seine Header setzen, irgendwelche verschiedenen Tabs machen mit mehreren API-Calls, die Methods ändern, etc. pp. Die Response angucken und so. Das ist eigentlich echt ganz cool.
Also was mir da vor allem gefällt, ist, es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Bear, aber halt im Terminal.
Was ist Bear?
Bruno meine ich.
Ach so, Bruno, ja, genau, ja.
Bruno hat einen Bär als, oder ist das ein Hund?
Ist ein Hund. Bruno ist natürlich ein Hund.
Was ist ein Bär? Ach, Bär ist die Notiz-App. Bär ist diese Notion.
Ah, ich weiß, welche du meinst, ja.
Die hat aber einen Bär als Maskottchen.
Ja, die heißt doch irgendwie irgendwas mit drei, oder?
Ja,
irgendwas
ja,
mit drei im Namen. Genau. Ah, egal. Wir reden über Posting und da hat man dann auch so Collections, kann dann die Requests absetzen, ja, kann da Query-Parameter, einen Buddy mitschicken und ja, das ist eigentlich echt ganz cool.
Ich starte das mal kurz. Man kann es mit Homebrew noch nicht installieren. Man muss es tatsächlich mit PipX installieren.
Ja, das ist wiederum eine.
Aber es wird wahrscheinlich
in Python geschrieben.
Ja, es wird wahrscheinlich noch kommen, denke ich. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie kompliziert wird. Und da ist es auch schon. Und ich kann jetzt hier lustige Dinge machen. Das schaut eigentlich ganz gut aus.
Ja.
Kannst du gar klicken.
Mensch. Geil, oder?
Ja.
Aber genau dafür ist es eigentlich nicht.
Ich kann klicken, ich kann in der Konsole klicken, das ist mega geil. Also schaut es euch mal an, schaut ganz lustig aus. Und du hast auch noch einen No-Code der Woche.
Ja, und zwar, vielleicht kennen es die meisten schon, du hast es bestimmt auch schon gehört, zumindest das Base-Game kennst du. Und zwar ist es ein Gaming der Woche oder so. Game der Woche, ja, weiß ich nicht. Und zwar, ich bin großer Elden Ring-Fan. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt. Ich glaube, ich hatte Elden Ring auch schon mal als No-Code der Woche wahrscheinlich, weil es einfach einer meiner Lieblingsspiele ist, wenn nicht sogar vielleicht, also Top 3 auf jeden Fall. Das ist von From Software ein gemachtes Spiel, was relativ schwer ist und das macht einfach unglaublich Bock. Da ist jetzt letztens das DLC rausgekommen und es ist einfach, das ist wirklich Kino. Da. Also, was so Gaming angeht, ist das einfach Kino. Ich glaube, dich könnte sogar einfach nur interessieren, die Art von den Gebieten und Atmosphäre und so. Ich glaube, das wäre auch sogar was für dich.
Ja, aber da ist meine Aufmerksamkeitsspanne dann nach 3 Minuten überstrapaziert.
Das kann sein, aber das ist einfach wunderschön, so gut gemacht und ein geiles Spiel einfach.
Wie heißt denn das Ding? Shadow of the Earth Tree?
Genau, Shadow of the Earth Tree.
Okay, weil dann verlinke ich das gleich.
Genau, das ist das DLC, was jetzt rausgekommen ist. Und es lohnt sich. Holt euch das, spielt Elden Ring, benutzt Spirit Summons, wenn es euch zu schwer ist und habt einfach Spaß daran. Es macht einfach Bock. Also, ja. Einfach geil.
Ich glaube, das war die längste Folge ohne Thema der Woche.
Wahrscheinlich. Aber wir haben auch echt lange keine Folge mehr gemacht.
Das ist richtig. Vielleicht, wenn wir einfach öfters Folgen machen, haben wir auch wieder öfters ein Thema der Woche. In diesem Sinne bleibt es nichts anderes übrig, als zu verabschieden. Bewerbt euch bei uns unter explore.de/karriere oder karriere.explore.de. Ich habe es vergessen, wo es ist. Wir suchen alles, was irgendwie mit IT zu tun hat. In diesem Sinne. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Elden Ring schaut schon nice aus.
Ja, oder?
Also, ja, ich schaue mir die Bilder an, das geht.
Und ich sag dir aber auch so, von dem Setting her, könnte dich das, glaube ich, echt interessieren. Ja, es hat
so was mystisch-mittelalterliches.
Mega, aber das ist auch so, von der Story her, so alle Charaktere sind so cursed und alle haben so ein schweres Schicksal und ich glaube, das könnte dich interessieren. Kannst dir ja mal so ein Lore-Video
anschauen. Ja, vielleicht schauen wir mal auf YouTube irgendwie 2 Minuten was an.
Ja.